Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 169. Heute beschäftigen wir uns mit dem Shake-Up und vor allem unterziehen wir einfach mal die WWE-Roster einem großen Check. Also Raw, SmackDown und auch NXT. Wir schauen, was da passiert ist und wie stark die Roster jetzt nach dem Shake-Up tatsächlich noch sind. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da sind wie schon die letzte Woche auch, zum einen unser Lieblings-YouTuber, der Kai. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Und in der anderen Leitung, da ist der David Kloß vom MannTV, dem Online-Magazin für Männer. Wunderschönen guten Tag.
Hallo. Ich glaube, bei mir kann man irgendwann mal den Nachnamen jetzt mittlerweile weglassen.
Nein.
Aber ich merke das gerade, das ist so unpersönlich.
Ja, ist mir egal.
Das ist unser Lieblings-YouTuber Kai, so dass unser Buddy und dann, ach da, der Formelle.
Ja, aber ich sage auch bei den anderen immer den Nachnamen.
Echt?
Ja.
Bei Shaggy?
Ja, bei Shaggy auch. Michael Shaggy Schwarz.
Können wir anfangen, uns zu siezen im Podcast?
Nein.
Oh ja, das finde ich gut.
Nein.
Wie fanden Sie denn Raw, Herr Bleich?
Nein.
Oh Gott. Das ist einfach so das Schlimmste auf der Welt.
Das lassen wir schön sein. Mein Gott, was passiert denn hier gleich am Anfang, ey? So, erstmal das Housekeeping. Ihr wisst, wenn ihr Fragen an uns habt, schickt die an fragen@headlock.de, ist unsere zentrale E-Mail-Adresse. Headlock.de, unsere Website. Da gibt es natürlich auch die Support-Seite. Da könnt ihr sehen, wie ihr uns unterstützen könnt und wie ihr uns erreichen könnt. Uns gibt es unter anderem bei YouTube, Twitter, Instagram, natürlich auch bei Facebook. Dann, wenn ihr noch mehr von uns haben möchtet, einfach auf patreon.com/headlock.de gehen. Da gibt es unsere Spezialformate gegen eine kleine Unterstützungssumme, also zwischen 2 und ja, 10 Dollar, je nachdem. Dollarkurs steht gut für euch, also schaut da ruhig mal rein. Wir haben inzwischen, glaube ich, weit über 40 Podcasts, glaube ich, gemacht. Wir müssten jetzt beim 29. Match of the Week allein sein, plus, ich glaube, 5 oder 6 Interviews. Wir haben noch die Helden aus der zweiten Reihe. Da kommen jetzt auch alles Mögliche neue. Also,
es gibt auch manchmal ein Dankeschön noch.
Genau. Von wem?
Von uns gemacht. Kreiert.
Genau, wir machen ja auch ganz viele, machen auch Specials, die noch dazukommen. Und da an der Stelle natürlich dann auch Dankeschön an alle, die uns jetzt schon unterstützen. Wir sind da auch schon 60 inzwischen in der Community und freuen uns über jeden weiteren Zugang da. Schreibt uns einfach, wenn ihr irgendwas gerne sehen, hören oder wie auch immer möchtet. Wir sind da für alle Vorschläge offen. Ansonsten würde ich sagen, starten wir einfach hier durch mit dem Thema. Ich habe es ja gerade schon angekündigt. Wir besprechen heute die Roster nach dem großen Shake-Up bei WWE. Also jetzt gerade nach WrestleMania ist ja da einiges passiert. Es gab Comebacks, es gab Debüts, es gab Call-Ups. Also jede Menge durcheinander. Die Roster sowohl bei SmackDown als auch bei Raw sind kräftig einmal durchgewürfelt worden. Ich würde auch mal sagen, so krass war es selten zuvor. Und auch bei NXT, ich meine, es sind viele Leute weggegangen. Da muss man auch mal sehen, wie das da jetzt weitergeht. Und darüber wollen wir jetzt heute sprechen. Aber bevor wir zum Kern kommen, frage ich erstmal, weil der David hat mich schon im Vorgespräch angehauen, dass ich das fragen soll. David, wie gefiel dir denn die Umsetzung des Shake-Ups in diesem Jahr? Weil ich weiß, dass wir im letzten Jahr alle sehr geschimpft haben darüber.
Ich schimpfe dieses Jahr schon wieder. Es gab einen Fall, wo es halt sehr, sehr gut gemacht war. Das war halt Spoiler bei The Miz, weil das war halt in eine Story integriert und das war halt mit Spannung aufgebaut quasi. Das andere, ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich vermisse halt diesen Draft von damals, wo es halt auf dem Bildschirm immer dieses Roulette gab und dann blieb es plötzlich stehen bei dem einen Wrestler. Und jetzt ist es einfach so, die Wrestler kommen quasi nebenbei. Dann ist auch teilweise die debütieren, sind dann da und dann wird anschließend erst gesagt, ja, das war jetzt der Draft. Und das persönlich stört mich sehr. Also das nimmt bei mir, ich finde halt diese Shake-Up-Sendung, die Draft war damals für mich immer die War-Sendung, außer die nach WrestleMania, die ich mir am liebsten angeschaut habe, wo ich richtig am meisten Bock drauf hatte. Es war was Besonderes. Und dieses besondere Feeling fehlte mir halt total. Es war halt einfach von, ja, hier, die sind da, Backstage, ja, da kommt jemand vor die Kamera, alles klar, so ist diejenige auch gedraftet. Und das ist mir einfach zu lieblos oder halt zu wenig Spannung drin.
Das kann ich ein bisschen verstehen. Ich meine, es war natürlich, ich fand es war alles ein bisschen überhastet, so wirkte es halt eben auf mich. Und wir haben ja, also was ich tatsächlich so ein bisschen vermisse, ist eben diese Konkurrenzsituation zwischen Raw und SmackDown, die es ja früher noch viel, viel stärker gegeben hat. Ich glaube, das will WWE momentan nicht. Und dadurch macht man das eben, glaube ich, einfach so, wie es jetzt momentan läuft. Also du hast es ja gerade schon gesagt, also eigentlich war es ja bei fast allen, bis auf The Miz, war es ja dann wirklich so, dass die einfach nur in die Halle gekommen sind, beziehungsweise irgendwie ein Segment gezeigt worden ist. Also bei Sanity zum Beispiel war es einfach so, da kam dann einfach ein Trailer, so, ja, okay, die sind jetzt da. Okay, muss man halt akzeptieren. Also da wurde sich nicht bemüht, in irgendeiner Weise einen großen Spannungsbogen aufzubauen, sondern man ist einfach davon ausgegangen, dass die Wechsel an sich quasi ein Aha-Moment für sich waren.
Kai, der Zeitpunkt ist Entschuldigung, noch kurz vorher reingrätschen, dann Kai, wenn es okay ist.
Ja.
Kai.
Nee, finde ich nicht. Nee.
Ich finde generell hat die WWE gerade das Problem, dass die sehr, sehr viel auf einmal machen muss. Also wir haben halt WrestleMania ist der größte Event des Jahres. Dann hast du halt den ersten Mix-Pay-Per-View wieder, der muss beworben werden. Du hast dann halt noch den Saudi-Arabien World Rumble, der wird auch noch beworben. Zeitgleich hast du noch ein Shake-Up. Das sind so viele Sachen auf einmal, die du unterbringen musst. Und das hast du halt einfach gemerkt in meinen Augen.
Ja, es ist alles ein bisschen überladen mit Hannah. Es wirkt ein bisschen gehetzt natürlich. Gleichzeitig musst du, wie du gerade schon gesagt hast, zwei Events quasi gleichzeitig aufbauen, was auch den Stories nicht unbedingt gut tut. Also man hat es ja zum Beispiel bei der Promo von Samoa Joe gesehen, dass man, also gegen Roman Reigns, dass das irgendwie so ein bisschen zwischen Tür und Angel gewesen ist. Es wirkt alles ein bisschen zerrissen. So, jetzt darf der Kai aber mal ran. Wie fandest du denn jetzt die Shake-Up-Shows?
Ich fand Raw besser als SmackDown, weil, also ja, ich bin auch ein Fan von diesem Roulette oder was es da auch immer gab oder dieses Wheel, was sich dann in einem Video gedreht hat, wo du sagst, okay, bam, das bleibt stehen, der ist jetzt da. Ich muss aber sagen, dass ich hier, wie das gelöst wurde, bei manchen, dass sie einfach rausgekommen sind, zum Beispiel Raw fängt an und Jinder Mahal kommt raus. Das war auch so, ey, cool, weil die haben dann so ihr Raw-Debüt. Das finde ich vollkommen in Ordnung, weil das war so diese Spannung bei und auch bei einem Kevin Owens und Sami Zayn fand ich es cool. Auch bei einem Dolph Ziggler, Drew McIntyre, das waren so spannende Sachen, die so in die Show eingebaut wurden. Was ich dann blöd finde, ist, wenn so kommt, hey, guck mal, der ist jetzt hier, nächste Woche oder sowas. Mhm. Und ich meine, klar, jetzt muss jetzt nicht irgendwie jeder rauskommen, sondern, also auch Breezango, auch wenn ich sie liebe, brauchen jetzt nicht zwingend irgendwie noch ein, keine Ahnung, so ein Special-Debüt oder sowas. Das reicht auch, wenn die da mal kurz Backstage zu sehen sind, dass du weißt, ah, guck mal, die sind jetzt da. Ich finde, wie das bei Raw gelöst wurde, war das schon echt in Ordnung, auch eine große Steigerung zu letztem Jahr. Wo nur gesagt wird, ich nehme den, du nimmst den, hin und her.
Ja.
Hingegen bei SmackDown, da fand ich das nämlich eher blöd, weil da wurde gesagt, guck mal, der ist jetzt nächste Woche da, der ist jetzt nächste Woche da und der ist nächste Woche da. Und besonders, also wenn du das jetzt irgendwie bei Natalia machst oder sowas, na ey, scheiß drauf. Aber wenn du das halt bei Leuten machst wie einem Almas und Sanity, die ja doch schon, wenn die das erste Mal auftauchen, nochmal eine andere Wirkung haben, als jetzt einfach nur ein stinknormaler Draft, dann finde ich es blöd.
Ich glaube, generell sind so Ankündigungsvideos einfach nicht vorteilhaft, weil du nimmst halt diesen Überraschungsmoment und diese Emotionen, die wir, glaube ich, alle lieben, wenn dann plötzlich eine Musik von jemand kommt, mit dem du gar nicht rechnest.
Ja, also ich finde, man hat bei SmackDown so ein bisschen gemerkt, dass man zu wenig Zeit hat und man irgendwie gucken musste, dass man die Leute, die man irgendwie jetzt da wirklich präsentieren wollte, dass man die unterbringt. Und naja, also wie schon gesagt, also klar, so ein Andrade Cien Almas und auch Sanity, dass man die dann so relativ schnell verbraten hat, ist natürlich ein bisschen schade. Also generell war das SmackDown ein bisschen gerusht. Also man hat da natürlich schon probiert, auch so jemand wie einen Big Cass, den hat man ja da relativ gut präsentiert, finde ich, der dann sowohl Backstage aufgetreten ist, als auch später dann im Match eingegriffen hat und solche Sachen. Jeff Hardy hat ja dann schon eine prominentere Rolle gespielt, und Samoa Joe auch. Also beim Paar hat man es geschafft und beim Paar, da hat man einfach gesagt, so gut, dann muss das erstmal reichen. So, die kriegen nächste Woche dann ihren Top-Spot in irgendeiner Form. Fand ich auch nicht ideal, aber ich glaube, das ist, glaube ich, wirklich aktuell dem Programm geschuldet, was WWE fährt. Eben mit der Masse an Events und solche Sachen. Also da werden wir auch noch mal drüber sprechen. Ich finde das auch ein bisschen problematisch derzeit. Aber lass uns mal zu den eigentlichen Rostern kommen, was da nämlich passiert ist. Also gerade Raw hat ja sowohl einige Abgänge zu verzeichnen, aber auch jede Menge Zugänge zu verzeichnen. Also wenn ich das mal durchgehe, also letzte Woche bei Raw After Mania, da gab es ja schon die Zugänge von Bobby Lashley, den Authors of Pain, No Way Jose und Ember Moon. Und jetzt dann bei der letzten Raw-Ausgabe mit dem Shake-Up kam dann noch mal Jinder Mahal, ne, inklusive US-Belt dann ja mehr oder weniger mit dazu, inklusive Sunil Singh auch noch. Dann die Riot Squad in der kompletten Besetzung, Kevin Owens und Sami Zayn. Zack Ryder, Breezango, Natalya, Mojo Rawley, Dolph Ziggler, Drew McIntyre, Baron Corbin, Mike Kanellis, The Ascension, Bobby Roode und Chad Gable. Also das sind mal locker über, also ich glaube 19, 20 Zugänge sind das mal eben bei Raw. Abgänge sind es ein bisschen weniger. Aber ich finde, da hat man schon sehr, sehr viel durchgemischt, um es einfach mal so zu sagen. Und vielleicht fangen wir einfach mal mit Jinder Mahal an, weil der ja auch so ein bisschen den Anfang gemacht hat. Über die großen Debüts von Raw After Mania haben wir in der letzten Sendung ja quasi gesprochen. Kai, du hast gerade gesagt, dir hat eigentlich das Debüt von Jinder ganz gut gefallen. Welche Chancen rechnest du dir denn gerade dem ehemaligen Champion hier bei Raw aus?
Erstmal gespannt natürlich, was jetzt beim Greatest Rumble passiert. Holt er sich den Titel wieder oder nicht? Wir werden sehen, ne? Weil beide Titel können ja zu beiden Brands wechseln, prinzipiell. Aber ich glaube schon, dass man ihn da irgendwo in der Midcard anordnen wird. Und oder auch als Heel irgendwie in einer Fehde gegen, keine Ahnung, Roman Reigns oder sowas. Oder auch als Heel in einer Fehde gegen vielleicht einen Seth Rollins. Ich finde, das ist gar nicht mal so schlecht. Also ich bin natürlich kein Fan von einem Jinder Mahal. Aber das ist eigentlich ganz gut, wenn du halt so einen Heel hast, der halt auch wirklich gehasst wird. und also ich finde es nicht schlimm, den in der Midcard zu haben. Ich muss ihn jetzt nicht zwingend da sehen, das ist aber halt subjektiv. Aber ich finde, dem wird da, glaube ich, eine gute Rolle zugewiesen werden.
Ja. Es ist ohnehin extrem auffällig, finde ich, dass sehr, sehr viele Heel-Charaktere zu Raw gewechselt sind. Also,
das stimmt.
Jinder ist natürlich einer, aber wir haben noch Kevin Owens und Sami Zayn sind Heels. Wir haben einen Baron Corbin, wir haben Dolph Ziggler und Drew McIntyre. Also, das sind 5, 6, 7 Heels, die einfach mal rübergekommen sind. Ich meine, Chad Gable ist ja auch irgendwie so ein bisschen dazwischen. Und Bobby Roode haben wir immer gesagt, das wäre auch jemand, den man eigentlich besser als Heel einsetzen könnte als Babyface. Das finde ich schon sehr, sehr überraschend. Und es wird ja auch gemunkelt, dass gerade deswegen so viele Heels rübergekommen sind. Ich gebe jetzt nur Dirt Sheets wieder, um dann auch vernünftige Fädengegner für einen gewissen Roman Reigns zu haben. Wobei man natürlich sagen muss, wir haben natürlich auch noch ja so Charaktere wie den Seth Rollins oder sonst irgendwas. Der
und Finn Balor.
Und den Finn Balor, genau. Die brauchen ja auch noch Futter. Und Braun Strowman braucht auch Gegner. Ne? Also
eigentlich das ganze Team, was dann irgendwie im Main Event stand.
Ja.
Weil ja viele Faces waren, die dann auch die Heel-Counterparts brauchen dazu.
Ich glaube, Main Event ist auch der Begriff, der hier am meisten, glaube ich, genannt werden sollte, weil was auffallend ist, es wurden halt viele Heels rübergezogen, zeitgleich aber kein Main-Eventer.
Ja.
Also das ist halt das, was mir als erstes aufgefallen ist, als ich den kompletten Check-up durch hatte, dass halt dieses Jahr wirklich vor dem Main-Eventern Halt gemacht wurde bei beiden Shows.
Ja.
Das war die Tabuzone.
Die größten Namen sind ja im Endeffekt, also klar, Kevin Owens und Sami Zayn waren ja quasi Free Agents, Storyline-mäßig, ne, muss man so sagen. Aber ich glaube, die größten Namen sind ja letztlich dann auch gefühlt zu SmackDown gegangen mit Samoa Joe und Jeff Hardy, oder Kai?
Genau das gleiche wollte ich auch sagen. Also wirklich die größten Namen, die jetzt hier gewechselt sind, über die ich ansprechen wollte, waren auf jeden Fall Samoa Joe und Jeff Hardy. Und Bobby Roode kannst du auch dazu zählen irgendwie, obwohl es halt kein Main-Eventer ist. Na, aber Asuka. Das ist ja halt trotzdem so mit der größte Name. Also der Trade von Asuka, der zählt für mich nicht, sind wir mal ganz ehrlich. Also das ist einfach Quatsch, den wir zu zählen. Das ist einfach nur, damit die einen mehr haben. Und ein Almas und ein McIntyre sehe ich so auf einer Stufe. Ich muss aber generell sagen, wenn wir jetzt schon mal von der Qualität ausgehen, ich finde, bei Raw ist sehr viel Quantität vor Qualität. Mhm. Und SmackDown hat unfassbar gute Leute bekommen.
Ja, gut, ja. Machen wir doch jetzt einfach mal erstmal den Gesamteindruck. Ich glaube, das passt ganz gut.
Ja, also,
weil ich sehe es genauso.
Ja. Ich meine, nach dem in Anführungsstrichen katastrophalen Shake-up letztes Jahr, wo wir gesagt haben, oh Gott, die nehmen SmackDown alle guten Talente weg. Also wie gut SmackDown jetzt dasteht. Ich finde, die Tag-Team-Division sieht super aus. Ich finde, die Mid-Card ist unfassbar stark. Das Main-Event ist stark bei SmackDown. Also für mich ganz klar der Gewinner des Shake-Ups ist SmackDown.
Ja, unterschreibe ich genauso.
Bin ich auch dabei. Vor allen Dingen, man muss halt so sehen, es sind halt nicht nur Namen rübergegangen, sondern halt auch Namen, die potenziell bei SmackDown im Main-Event stehen können. Also Jeff Hardy und Samoa Joe sofort bei Big Cass. Der wird erstmal Midcard sein, aber kann genauso gut später oben spielen. Bei Sanity ist auch noch ein großes Fragezeichen, aber Potenzial ist dafür da, dass es halt ein sehr starkes Stable werden könnte. Asuka ist halt für die Women's Division drüben, das ist halt der dickste Name, den du halt überziehen könntest. Haben sie gemacht. Cesaro und Sheamus, super Tech-Team, was sie rübergezogen haben. Genauso wie ich auch denke, dass Luke Gallow und Karl Anderson werden sich dort deutlich besser einfinden. Ich denke auch, dass ein Andrade Almas auch eine sehr gute Rolle spielen könnte. Also, dass der schneller gepusht wird, als man vielleicht gucken kann, dass er halt wirklich direkt zeitnah um Midcard-Titel kämpfen wird. Also, SmackDown ist für mich auch deutlich qualitativ der Sieger. Also, die haben jetzt wirklich Namen, die interessanter sind, jetzt deutlich viel mehr möglich und auch einfach viel mehr Namen, wo du sagen kannst, mögliche Titelträger.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Also, auch vor allem von der Matchqualität her, muss man auch mal sagen, also von den wrestlerischen Stärken, um es einfach mal so ganz platt auszudrücken, finde ich, dass SmackDown die besseren Arbeiter im Ring gezogen hat. Und wenn du dir überlegst, halt so jemand wie eine Samoa Joe ist jetzt in dem selben Roster wie ein Daniel Bryan und wie ein AJ Styles und wie ein Shinsuke Nakamura, was allein daraus entstehen könnte, was auch daraus entstehen könnte, wenn zum Beispiel ein Cesaro sich vielleicht aus dem Team mit Sheamus löst. Das heißt ja auch, dass Sheamus nicht mal 100% fit sein sollte. Das heißt mal, angenommen, wir haben auch vielleicht Cesaro häufiger mal in einer Solo-Ausrichtung. Du hast dann auf der einen Seite sowas wie einen Sanity-Stable, was ja auch mit einem Alexander Wolf halt eben einen exzellenten Arbeiter im Ring hat und dann eben auch einen Killian Dane, der dann auch noch eine zusätzliche Komponente mit reinbringt. Eric Young, den ich nicht so mag, der aber trotzdem ein guter Wrestler ist.
Würde ich auch gerade sagen, so Killian Dane, Alexander Wolf, ja, geht auf jeden Fall klar. Beide auch coole Eigenschaften, die ich an den wirklich sehr gerne sehe. Und dann ist halt noch Eric Young dabei und dann so, ja, der ist halt auch da.
Ja, ich bin aber auch trotzdem Fan. Alledem, ja, du weißt es aber, was ich meine. Also es sind insgesamt,
ja, auf jeden Fall,
glaube ich, dass man mit SmackDown, mit dem Roster, was man jetzt da hat, extrem interessante und auch wrestlerisch starke Fäden aufbauen kann, wenn man es schafft, die neuen Leute entsprechend zu integrieren. Ich glaube, das ist ja immer die größte Herausforderung generell, dass du eben es irgendwie probieren musst, die neuen Leute jetzt da auch in Geschichten reinzupacken. Weil du musst es irgendwie schaffen, gerade wenn du Charaktere von NXT hast, die musst du eben erstmal versuchen darzustellen und dem neuen Publikum, und das ist es nun mal, wir können nicht davon ausgehen, dass jeder WWE-Zuschauer, auch wenn er das Network hat, dass der eben die Authors of Pain kennt oder dass der Andrade Cien Almas und Selina kennt, sondern du musst eigentlich jetzt nochmal von null anfangen. Und da bin ich eben auch gespannt, wie man das mit einem Stable wie Sanity machen wird. Ob die, also mir hat die Darstellung von Sanity auch bei NXT nicht durchgängig gut gefallen. Ich fand, die hatten sehr viele Höhen und Tiefen. Mal waren sie sehr dominant, mal waren sie halt irgendwie so Beiwerk. Und ich hoffe einfach, dass man das diesmal besser schafft, die wirklich als so eine Chaos-Gruppierung dazu integrieren. Genauso wie man bei Andrade Cien Almas und Zelina Vega genau diesen Weg, den man bei NXT gegangen ist, den muss man weitergehen.
Und einen Namen haben wir immer noch vergessen.
R-Truth?
Ja, präsent zu erwähnen. The Miz. Mal ganz ehrlich, ja. The Miz ist jetzt bei SmackDown und bei Daniel Bryan, und das ist halt einfach ein Kandidat für Fehde des Jahres. Und das ist halt nochmal ebenfalls ein Titelkandidat, sowohl Midcard als auch Main Event Region und auch für gute Matches und gute Promos dabei. Also, da sind jetzt verdammt viele Konstellationen, wo ich denke, ja, das könnte echt eine coole Fehde sein oder geile Matches.
Ja.
Das ist schön zu sehen.
Ja, absolut. Also The Miz hat uns ja, ich meine, wir sagen es uns ziemlich jeder Ausgabe hier, also The Miz hat uns ja wirklich die letzten zwei Jahre sehr, sehr viel Spaß bereitet. Und wir haben mal so lange darum gebettelt, dass es doch endlich ein Match zwischen Daniel Bryan und The Miz geben wird. Und die beiden treten doch jetzt auch schon auf der Europatour, glaube ich, gegeneinander an. Aber natürlich, das braucht noch eine Fehde, nochmal. Also die müssen nochmal das so ein bisschen anheizen. Es gab ja schon Twitter, wer das ein bisschen verfolgt hat, haben die beiden sich ja schon bisschen behakt, ne? Also
so aber richtig geil gemacht, oder?
Ja, also auch so, wenn dann Daniel Bryan sagt, so, boah, ich freue mich so drauf, endlich mal The Miz jetzt eine reinzuhauen, und dann sagt irgendwie The Miz über Twitter so, ja, aber sei vorsichtig, nicht, dass du mich einmal schlägst und dann fällst du wieder 3 Jahre aus oder so. Ja,
ne? Vor allem The Miz ohne Miz-Tourage, muss man dazu sagen, was ich nämlich super finde, dass sie das so gemacht haben.
Ja, also da können wir auch mal drüber sprechen, vielleicht wer so außen vor geblieben ist, ne? Also ich meine, die Miz-Tourage ist jetzt quasi frei. Mal gucken, was man mit den beiden anstellt. Ich halte halt nicht so viel. Ich finde, das war eine gute Rolle für die beiden. Warum findest du es denn gut, dass die? Warum findest du es denn gut, dass sie zurückgeblieben sind?
Das Problem ist einfach bei Heels, die halt so Anhängsel haben, da weißt du halt einfach, die Matches laufen halt irgendwie immer aufs selbe hinaus. Und das langweilt mich persönlich, beziehungsweise nimmt halt mir die Spannung. Und ich finde halt eher damals das Duell zwischen The Miz und Dolph Ziggler lebt halt für mich davon, dass halt The Miz zwar eine Begleitung hatte, aber die halt nicht so extrem immer jedes Mal so eingriff und The Miz halt so feige dargestellt wurde. Das fand ich halt einfach, stand ihm besser. Und ich finde halt eher den arroganten The Miz überzeugender und interessanter als halt den Angsthasen, der halt immer nur seine Miz-Tourage vorschickt, weil er halt alleine das eh nicht gebacken bekommt. So kann er sich halt einfach stärker präsentieren, und er ist für mich halt besser, als wenn er halt diese Anhängsel hat.
Was passiert denn jetzt mit The Miz und, ich wollte gerade sagen, Michael McGillicuddy, wie heißt der nochmal? Curtis Axel, was passiert mit den beiden?
Bo Dallas und Curtis Axel.
Ja, genau.
Nee, ich würde mal sagen, die kommen dahin, wo sie auch schon vorher waren, bevor sie Miz-Tourage waren. Das ist dann Undercard, ne?
Ja, also du betrachtest das jetzt quasi einfach nur aus der Sicht, dass The Miz jetzt quasi für dich ein attraktiveres Programm fährt und die zwei haben Pech gehabt.
Genau. Ja, ich sag mal einfach so, die beiden haben ihre Rolle gut gespielt, aber waren halt nie auf dem Level, wo ich sie halt wirklich ernst nehme. Vielleicht auch, weil Curtis Axel zum Beispiel, der hat extrem abgenommen. Also der hat halt gar nicht mehr diese Wrestler-Figur. Und ich glaube einfach, die beiden, denen fehlt einfach irgendwas. Die haben sich bislang nie richtig durchgesetzt, obwohl halt zum Beispiel Curtis Axel ja einen super Start hingelegt hatte. Aber es hat ja seine Gründe, was halt dazu führte, dass er halt nie irgendwie in der oberen Card dabei war, sondern halt immer mehr in der Undercard gelandet ist, genau wie bei Bo Dallas, dasselbe auch. Und ja, es werden halt einfach Jobber sein, die halt wie Titus O'Neil, die werden halt jahrelang in der Undercard dabei sein, ab und zu vielleicht mal ein bisschen oben mithelfen oder bei Tag Team Division, aber ich glaube nicht, dass die jetzt zu einem starken Tech-Team aufgebaut werden.
Ja, ich meine, jemand anders, der zurückgelassen worden ist, ist Nikki Cross, ne? Muss man auch mal dazu sagen. Also, Sanity ist ja aufgestiegen. Nikki Cross ist zurückgeblieben. Und das heißt, um die Damen-Division von NXT noch ein bisschen weiter aufzubauen, weil da natürlich jetzt weiterhin akuter, ja, Nachwuchsmangel herrscht. Also, ist natürlich ein bisschen bitter irgendwie, oder? Also, wie fühlt man sich da wohl, wenn quasi dein Team aufsteigt und die Dame in der Runde zurückbleibt? Das hatten wir zuletzt jetzt zum Beispiel auch bei Enzo und Big Cass damals und Carmella.
Genau. Aber es kann ja auch deine Chance schlechthin sein. Ist ja je nachdem, wie du es ansiehst, wirst du halt sagen, ja, ohne die bin ich nichts. Oder sagst du, nee, sie wollen mich als Einzelwrestlerin pushen und dabei will ich mich beweisen. Es ist, kann man schwer vorhersagen.
Ich glaube aber schon, dass es eher der richtige Move war, Nikki Cross zurückzulassen und nicht nach dem Motto, oh, die ist zu schlecht für das Main-Roster, sondern ich hätte jetzt aber auch bei Raw und SmackDown momentan keinen Platz für sie gesehen und ich sehe es halt wirklich so, dass gerade die NXT Women's Division, dadurch, dass Ember Moon gegangen ist, ich habe auch noch gesagt, Ember Moon bleibt da, da lag ich ja falsch. Ich finde, es ist schon wichtig, dass du da noch irgendwie eine vernünftige Frau hast. Also klar, ich meine, du hast, wie heißt die, diese Dakota Kai oder sowas und Kairi Sane. Shayna Baszler finde ich zum Beispiel nicht so dolle. Und du kannst eben nicht nur mit zwei, drei Frauen da die Women's Division am Leben halten, was du jetzt ja auch schon momentan ein bisschen versucht hast mit diesen Ember Moon und Shayna Baszler Matches. Von daher ist es eigentlich gar nicht immer so blöd, dass Nikki Cross da geblieben ist. Und wie gesagt, bei SmackDown hast du jetzt noch andere Leute hochgezogen. Das sind die Iconics jetzt noch dabei. Asuka, Charlotte hast du noch da. Carmella als Championess. Oder halt auch bei SmackDown. Ich glaube, da wäre auch bei Raw. Ich glaube, da wäre Nikki Cross momentan untergegangen, nicht aufgrund ihres Talents, sondern aufgrund der schieren Masse.
Ja, das ist halt schwierig, ne, bei NXT. Ich meine, du hast ja schon noch Talente. Also, du hast eine Bianca Belair noch da, du hast eine Candice LeRae natürlich da, die auch noch.
Oh, stimmt.
Irgendwann mal da auf jeden Fall aktiv in den Ring steigen wird. Eine Lacey Evans ist noch da, aber dann wird es auch schon langsam ein bisschen eng. Also, viele sind das nicht, ne? Du hast gerade noch Dakota Kai angesprochen, es gibt auch noch eine Tenara Conti und solche Sachen, aber insgesamt stimmt das schon, die groß aufgebauten Stars sind eben nicht mehr da. So, also Candice LeRae ist, glaube ich, einfach nur, das ist ein bekannter Name, aber die ist ja auch im NXT-Universum jetzt noch nicht angekommen in irgendeiner Form, sondern bis jetzt war sie ja eher Begleitung von Johnny Gargano, aber ich glaube, die wollen wir alle auch aktiv im Ring sehen, da bin ich auch mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Sollen wir trotzdem mal so ein bisschen die Roster durchgehen. Nachdem wir jetzt schon das Fazit vorweggenommen haben, eigentlich. Also.
Ja, können wir.
Ja. So, wir haben gerade schon Jinder Mahal angesprochen. Ich bin mal auch mal gespannt, also wie sich das mit dem entwickelt. Ne? Also, das war so der erste Punkt, den wir gehabt haben. Gehen wir erstmal die Herren der Schöpfung durch, würde ich sagen. Kevin Owens und Sami Zayn sind plötzlich jetzt bei Raw. Das war aber für mich gar keine Überraschung. Und die beiden, ja, die werden jetzt erstmal noch ein bisschen miteinander rumturnen dürfen und ich gehe davon aus, dass sich das über kurz oder lang aber auch in eine Fehde zwischen den beiden entwickeln wird, oder David?
Muss. Also man muss ja ganz ehrlich sagen, so gut die halt ihren Job machen, so sehr stagnieren sie halt auch irgendwo oder haben sie bei SmackDown stagniert und ich hoffe halt, dass bei War es halt einen Schritt nach vorne geht, weil ich möchte halt bei den Charakteren irgendwie eine Entwicklung sehen. Ich möchte halt jetzt nicht sehen, dass sie quasi dasselbe abliefern wie bei SmackDown, dass sie halt sich quasi gegen Kurt Angle aufstellen, weil halt Stephanie in ihren Rücken ist und so. Es muss auf eine Fehde hinauslaufen, damit beide wieder getrennt gehen und dann auch gepusht werden.
Ja, Also davon gehe ich mal ganz fest aus, dass das passieren wird. Und sind auf jeden Fall zwei, das sind zwei Hochkaräter, das muss man einfach sagen. Also mein Kevin Owens hat ja schon den Universal-Title gehalten damals. Sami Zayn, haben wir immer gesagt, der müsste eigentlich da auf die nächste Stufe gehoben werden. Ich finde, dass er eben in dieser Konstellation mit Kevin Owens neue Facetten gezeigt hat. Also dass er ganz anders gewirkt hat und da eben auch zwar goofy und überdreht war, aber ich fand ihn trotzdem unterhaltsam, also muss ich dazu sagen. Das ist auf jeden Fall eine starke Ergänzung und ja, weiterhin auf der Heel-Seite Baron Corbin haben wir jetzt drüben und ich glaube, ja, damit hat man auch irgendwie gerechnet, aber so richtig begeistert ist man da doch nicht, aber es wird trotzdem gerüchtet, dass auch der einen größeren Push kriegen soll, Kai. Was hältst denn du davon?
Abstand.
Der Klassiker.
Er hat seine Chance gesehen und hat sie genutzt. Yes! Also, so ein Baron Corbin ist mir, ich sag wie es ist, ein Baron Corbin ist mir noch egaler als ein Jinder Mahal. Also, ich will einen Baron Corbin noch weniger sehen, als ich Jinder Mahal sehen will. Weil ich so, ich mag den Charakter nicht, ich mag die Matches nicht, ich mag beide Signature Moves sehr, sehr gerne und das Theme kann ich auch gut leiden, aber sonst, also der gibt mir gar nichts im Ring. Wirklich, ich gucke mir die Matches nicht gerne an, ich gucke mir seine Fäden nicht gerne an und ich will den auch nicht gepusht sehen, um ehrlich zu sein.
Ja, also beim Baron Corbin hat man jetzt auch nicht unbedingt alles richtig gemacht, aber hat eben auch da nicht so geklickt mit dem Publikum, glaube ich, wie sich das WWE-Management sich das erhofft hat. David, glaubst du, man kann den Charakter nochmal irgendwie wiederbeleben in irgendeiner Form? Glaubst du, den kriegt man nochmal so weit, dass der wirklich als ernstzunehmender Main-Eventer funktioniert?
Ich glaube, das Problem bei ihm ist einfach
die Frisur.
Nee, das nicht. Ich finde halt auch, er hat Ausstrahlung. Er hat auf jeden Fall eine Superstar-Ausstrahlung. Das habe ich schon bei NXT damals gedacht. Das Problem ist nur einfach, er strahlt was aus und Vince soll ja auch ein sehr großer Fan von ihm sein. Aber die Matches sind halt wirklich schlecht. Also ich kann mir die Matches einfach nicht gut anschauen und das ist einfach dann das Problem. Du kannst halt, ein Roman Reigns ist zum Beispiel was anderes. Da hält man viel von ihnen, den will man auch pushen. Aber da gibt's halt zumindest immer wieder mal gute Matches oder Fäden, wo du sagst, ja, daran kann ich mich noch gut erinnern. Aber bei Baron Corbin, so sehr er gepusht wurde, so wenig kann ich mich jetzt dran erinnern, wo ich sage, ja, die Fehde war richtig gut oder oh, da waren richtig spannende Matches bei, sondern er ist halt für mich langweilig, weil halt die Matches sehr ähnlich sind. Er macht halt immer eine ähnliche Abfolge und ein ähnliches Storytelling innerhalb des Matches und das ist mir einfach zu wenig. Also ja. Es liegt eher an ihm als an Booking, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Fehden hat er genug Partner gehabt und Titelchancen und Co., aber er muss halt einfach mal irgendwann so, das ist so ein Kandidat bei mir, wo ich einfach sage, der muss jetzt mal abliefern.
Ich bin ehrlich gesagt auch nicht ganz sicher, wo man ihn da positionieren möchte. Klar, also der ist natürlich ein Heel-Charakter. Ich sehe den wirklich maximal irgendwo in der Midcard, aber dann eben braucht er auch einen starken Gegner, gegen den er eben kämpfen könnte. Aber ich befürchte, es wird halt diese übliche Big-Man-Small-Man-Fehde werden. Dann haben wir hinterher einen Baron Corbin gegen einen Finn Balor oder sonst irgendwas. So richtig mega spannend fände ich das nicht und ich weiß auch nicht genau, wie man ihn overbringen kann. Ich fände es nach wie vor interessant, wenn man ihn vielleicht ja in eine Gruppierung reinstecken würde, wo er halt eben den harten Schlägercharakter irgendwie spielen könnte. Das fände ich spannend in irgendeiner Form, dass man ihn da ein bisschen anders positioniert, vielleicht auch ein bisschen härter und ruchloser, als das zuletzt noch gewesen ist. Weil, wie David gerade schon gesagt, ich finde, der hat eigentlich einen Look. Also trotz der Frisur hat er einen Look, aber da kommt zu wenig rüber. Und das macht die Sache ein bisschen schwieriger. Jemand, der auch einen Look hat, aber der zumindest in dieser aktuellen Persona noch nicht so bei uns angekommen ist, ist ein Bobby Roode. Wir meckern ja schon seit Ewigkeiten. Mein Gott, macht doch aus dem einen Heel. Und jetzt ist er bei Raw. Und was mir bei der gesamten Auflistung der neuen Charaktere bei Raw auffällt, ist einfach, dass du viele von den Charakteren drüben hast, über die wir seit irgendeinem Jahr motzen in irgendeiner Form. Weißt du, so ein Jinder Mahal, wo wir gesagt haben, mein Gott, was ist denn mit dem los? Ne? Dann hast du irgendwie einen Baron Corbin, so mein Gott, der interessiert uns nicht. Einen Dolph Ziggler, wo wir gesagt haben, mein Gott, warum ist der überhaupt noch da? Ne? Und dann auch sowas wie einen Mike Kanellis und sowas. Also, ich finde, da sind viele Charaktere, die jetzt zu Raw gekommen sind, die wahrscheinlich dann ein größeres Programm bekommen, wo wir vorher gesagt haben, so, überzeugt uns nicht. Kai, wie siehst du einen Bobby Roode in dieser Reihenfolge?
Also, was ich halt gut daran finde, an der Sache, die du gesagt hast, dass man damit vielleicht nochmal Leute nicht so extrem, aber trotzdem in einer gewissen Art und Weise repackagen kann. Dass du sagst, wir ziehen die jetzt aus den Fäden momentan raus und geben denen jetzt einen Neustart bei Raw. Und das meiner Meinung nach, also genau das meiner Meinung nach, braucht auch ein Bobby Roode. Weil ganz persönlich fand ich Bobby Roode einfach sehr, sehr langweilig. Und ich meine, wir waren ja uns alle einig, dass wir einen Bobby Roode als Face sowieso nicht so dolle finden. Und ich hoffe, dass da eben bei Raw auf kurz oder lang der Heel-Turn kommt, damit wir eben diesen arroganten Heel-Bobby Roode haben und nicht mehr diesen Face. Das Einzige, was an mir interessant ist, ist diese Glorious Catchphrase Bobby Roode.
Ja, aber das finde ich halt auch anstrengend bei Bobby Roode. Also, David, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde zum Beispiel, dass dieses ständige auf dem Glorious rumgereite innerhalb der Matches, ich finde es mittlerweile einfach nur anstrengend. Wie ist das bei dir?
Ja, das Problem, es steht ja auch für nichts mehr. Also, es ist ja nicht mal so, dass er jetzt in den Promos, dass es großartig pusht oder halt einen Wert dahinter steckt, sondern es ist halt einfach nur dieses Catchphrase. Und das war halt, hatte ich ja schon vor ein paar Monaten in irgendeinem Podcast mal gesagt, dass ich die Gefahr halt bei Bobby Roode sehe, dass man sich halt auf diesen Theme-Song fokussiert, weil der halt over ist, aber nicht der Wrestler an sich over ist. Und jetzt merkst du auch mittlerweile, es singt immer weniger den Theme-Song mit, weil es ist halt, es hat sich ein bisschen totgelaufen, weil einfach nichts dahinter steckt. Und das ist halt ein Problem. Wenn du ein Catchphrase machst, muss halt einfach was dahinter stecken, was halt gepusht wird, damit halt nicht nur die Catchphrase steht, sondern halt der Wrestler auch dahinter. Und das fehlt hier und ich muss unbedingt, ja, Bobby Roode muss unbedingt Heel turnen, aber selbst dann, er braucht einfach mehr Facetten. Weil ich weiß immer noch nicht, wofür er jetzt mega steht.
Ja.
Außer halt, ja, Glorious, aber wofür steht das? Was ist jetzt seine Absicht? Sieht er sich besser als die anderen? Oder ist er nur selber Glorious oder sein Move oder sonst irgendwas? Da fehlt mir einfach zu viel. Das ist mir zu eindimensional und ohne Tiefe. Und ich hoffe halt, dass sie bei War ihn, dadurch, dass jetzt halt deutlich mehr Fokus weggenommen wurde, weil ist halt einfach, die Midcard ist bei War total überfüllt von der Menge her an Wrestlern, dass sie das halt wirklich nutzen, um halt den Charakter ein bisschen mehr zu durchdenken, zu sagen, okay, was ist deine Motivation? Vielleicht ein bisschen anderes Moveset, Heel-Turn und dadurch einfach wieder interessanter machen, weil sonst, ganz ehrlich, wird es halt einer der Wrestler sein, wo halt irgendwas ist, was den Fans gefällt, aber irgendwann auch das weg ist und dann war es das.
Kai, unterschreibst du das?
Ja, also ich sehe ich nämlich genauso. Und mein Problem ist, dass gerade dieses Glorious, also was er in dem Match macht, die einzige Art und Weise ist, um Zuschauerreaktionen zu bekommen. Und deswegen wird so überreizt dargestellt.
Ja.
Also das ist halt wie, wenn irgendwie ein Tag-Team anfängt zu klatschen oder der Tag-Team-Partner, damit die Crowd eben mitgeht kurz. Oder wenn irgendwie New Day oder die Usos irgendwas chanten, damit die Crowd aus sich rausgeht. Und bei Bobby Roode ist das Problem, das ist eben die einzige Sache gefühlt, wie die Crowd in dem Match interagiert. Und deswegen wird es dann sehr häufig gemacht, um irgendwie Stimmung zu erzeugen. Und das kann ja eigentlich auch nicht in der Sache sein.
Ja, vor allem ist es schade, weil du hast ja damals bei TNA gesehen, dass er ja einen sehr starken Charakter auch darstellen kann mit Motivation und Co.
Ja, das ist es halt. Also ich meine, Charakter steht und fällt halt immer mit den Beweggründen, mit denen er halt eben dann im Ring sich positioniert. Und der hat er hier einfach nicht. Ne? Er hat zwar gesagt, er will natürlich Titel gewinnen, aber das wollen sie alle irgendwie. Und er ist Glorious, aber was soll mir das denn genau sagen? Ich finde auch, dass man bei NXT es viel besser geschafft hat, ihn als Charakter zu positionieren. Und bei WWE ist er bisher halt nur ein Abziehbild. Also so ein bisschen, ja, der arrogante Babyface-Wrestler, den man trotzdem geil findet, weil er halt irgendwie eine coole Musik hat. Aber auch das ist ja immer das Problem, wenn du jede Woche mit dem Theme-Song auftrittst, teils zweimal, dann läuft das auch irgendwann tot. Das merkt man ja auch beim Nakamura zum Beispiel, wo man jetzt ja auch versucht, dem einen anderen Twist zu geben. Also, ich bin mal gespannt, in welche Richtung ein Bobby Roode-Charakter gehen wird. Weil ich sehe es auch so, den kannst du nicht dauerhaft als Babyface etablieren. Eigentlich musst du den irgendwie Heel turnen, aber dann haben wir irgendwann nur noch Heels so in der Raw-Mid-Card. Das wird auch wiederum schwierig. Also ich glaube, der wird erstmal noch eine Zeit lang ein guter Junge bleiben und ja, vielleicht kleinere Fäden starten, mal gucken, gegen wen. Also ich tue mich da auch momentan schwer, ihn irgendwie da in eine Schublade zu stecken. Also ich persönlich gehe davon aus, dass Jinder Mahal erstmal nicht den US-Title mit zu Raw holt. Insofern kann ich mir sogar vorstellen, dass wir vielleicht eine Weiterführung der Fehde mit Bobby Roode da bekommen, was ich ganz furchtbar fände. Schauen wir mal.
Was generell aufgefallen ist, es sind halt nicht nur Wrestler zu War gekommen, wo wir halt vorher immer gemeckert haben oder öfters mal kritisiert haben, sondern es sind halt vor allen Dingen Wrestler, die halt oft kritisiert wurden für schlechte Matches. Also sagen wir zum Beispiel, wenn du halt einfach mal die Liste durchgehst, okay, Jinder Mahal, die Matches sind halt schwierig. Zack Ryder, die Matches sind schwierig. Mojo Rawley, die Matches sind schwierig. Baron Corbin, die Matches sind schwierig. Ascension, die Matches sind schwierig. Bobby Roode, die Matches sind schwierig. Das ist schon verdammt viel dabei, wo ich dann denke, als Fan, also ich war immer primär War-Fan, muss ich ja zugeben, weil es halt einfach für mich ein bisschen mehr Promos immer gab und Co. Aber das könnte ein schwieriges Jahr werden.
Ja, das sehe ich auch so. Ich finde auch, dass die Wechsel zu SmackDown, jetzt gehen wir schon wieder in so diese übergreifende Geschichte hier rein, ist aber egal. Ich finde, dass die Wechsel, die zu SmackDown getätigt worden sind, das sind für mich ganz viele so Internetwechsel. Da habe ich das so ganz blöd formuliert. Also, das sind so Sachen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich sehe das genauso. Ich meine, das war schon die Sache. Sorry.
Du zuerst.
Ich meine, das, weil genau daran habe ich gedacht, als du von den Namen aufgezählt hast, wo du gesagt hast, guck mal, wer bei SmackDown ist. Ist ein Samoa Joe, ein Shinsuke Nakamura, Daniel Bryan, AJ Styles. Ich meine, das ist auch so der Traum eines jeden Internetfans. Ja. Und dann hast du noch irgendwie The Club noch dabei und sowas. Also das ist ja so, als hätte irgendwie der größte Indie-Fan gesagt, ich baue mir jetzt mal meinen WWE-Roster zusammen.
Ja, ja, eben. Also so fühlt sich halt so ein bisschen an. Ne? Also es ist, ich weiß nicht, ob man bei WWE jetzt momentan wieder die Schiene verfolgt, so wir haben bei Raw die großen Charaktere, so die Larger-than-Life-Characters, wo du ja vielleicht auch einen, ja, mal ganz blöd formuliert, also einen Jinder Mahal ist ja schon ein größerer Charakter, um es einfach mal so zu sagen. Der dominiert ja im Prinzip eigentlich eher durch sein Gimmick. Gleiches ja vielleicht auch ein Baron Corbin, der dann eben durch seine Präsenz vielleicht da eher
dasteht. Darf ich da reingrätschen?
Genauso wie ein Bobby Roode. Ja, grätsch rein.
Genau da sehe ich aber das Problem, dass es halt eben nicht so ist. Normalerweise hat man ja das öfters halt bei Shake-Ups oder bei Drafts gehabt, dass du halt gesagt hast, okay, da sind halt jetzt die großen Namen rübergegangen, die halt ziehen, vielleicht nicht die besten Matches, aber jetzt mal ganz ehrlich, in Jinder Mahal ist es auch nicht so, dass halt das Publikum während der Matches halt voll abgeht und mitgeht und das zieht es halt auch durch. Drew McIntyre wird auch ein bisschen schwierig, denke ich, bei der Crowd, ob da wirklich das Klick macht. Bei Baron Corbin ist halt Totenstille während der Matches, bei Bobby Roode dasselbe. Also es ist halt eben nicht nur, dass es halt welche waren, die halt zuletzt schlechtere Matches abgeliefert haben, sondern halt auch, die halt nicht mit der Crowd richtig connected haben, in meinen Augen. Also da sehe ich halt in beiden Punkten eigentlich eine Schwäche.
Ja, ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ich finde zum Beispiel auch die, da wollte ich eigentlich gleich noch drauf zu sprechen kommen, aber diese Konstellation mit Dolph Ziggler und Drew McIntyre, die finde ich persönlich sehr, sehr interessant. Weil ich glaube, auch, dass ein Drew McIntyre in der Art und Weise, wie er jetzt da sich präsentiert hat, ich glaube, dass der deutlich interessanter wird, als es bei NXT gewesen ist, weil der nicht mehr dieses weichgespülte Babyface sein muss, sondern ich glaube, dass der jetzt ein bisschen mehr Gas geben kann und Härte zeigen kann und natürlich dann noch mit so einem, ich mache jetzt hier Anführungsstriche, mit dem abgefuckten Dolph Ziggler an der Seite, der mich übrigens immer mehr an Bon Jovi erinnert, bis es von den Haaren her. Ich find's ganz furchtbar. Aber naja.
Aber ich mag, ist die Konstellation, da könnten beide draus profitieren.
Ja. Und auch in der Tag-Team-Szene ist es ja auch so, dass es jetzt natürlich da durch den Weggang von The Club und von Cesaro und Sheamus, klar ist, sind die Authors zum Beispiel mit dazugekommen, aber da ist ja ein Loch da, um es einfach mal so ganz blöd auszudrücken. Da ist eine Lücke. Und ich glaube, dass die beiden da, wenn man die wirklich als festes Tag-Team vielleicht noch mit einem dritten Mann in irgendeiner Form da etablieren kann, ich glaube, dass das interessant sein könnte. Also, Kai, wie siehst du hier die beiden Jungs?
Erstmal, ich mag die Paarung unfassbar gern, weil mir auch ein McIntyre bei NXT nicht wirklich gefallen hat in diesem Babyface-Gimmick und sowas. Und Dolph Ziggler, der ist ja, also, da war ja alles scheiße. Also, so, egal was da war, dieses mit dem Titel ablegen und dann weg sein und da mal ganz kurz hier, ich komme witzig raus, das fand ich Quatsch. Und als dann Dolph Ziggler meinte, so, ja, ich bin aber nicht alleine da, auf einmal war ein Drew McIntyre dabei, ich habe halt sehr viel Bock auf diese Kombination bekommen. Und schon allein, wenn wir davon ausgehen, dass die als Tag-Team auftreten, haben die einfach den geilsten Tag-Team-Finisher. Also, wie unfassbar gut sah denn bitte dieses Claymore into Zigzag aus? Also, wie Hammer war das bitte? Und dann hat noch Drew McIntyre, ich glaube, einen der heftigsten Körper, den ich seit langem gesehen habe in der WWE, mit seinen gefühlten 3,80 Meter und Muskeln auf Muskeln. Also, ich habe da richtig Bock drauf auf diese Kombination.
David, wie sieht's bei dir aus?
Ich habe auf die beiden auf jeden Fall richtig Bock. Ich habe nur bei der Division bei War ein bisschen halt Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, sollte man Kevin Owens und Sami Zayn als Tag-Team machen, okay, ist schon spannender, aber muss halt ehrlich sagen, Buisengo, ich mag halt deren Promos halt, das ist halt unterhaltsam, aber im Ring sind das halt für mich keine Titelkandidaten, Ascension auch nicht. Ziggler, McIntyre kann super funktionieren, aber ja, mir ist da irgendwie bei Wars für mich halt in der Tag Team Division irgendwie die Luft rausgegangen. Ich finde halt bei Authors of Pain, muss ich ganz ehrlich sagen, als die jetzt halt ohne Manager mal rauskam, war das für mich was ganz anderes auf einmal. Da fehlte total irgendwie was.
So ging es mir auch. Also mir hat auch da Paul Ellering extrem gefehlt. Also weil der gehörte irgendwie dazu. Und es fehlte dieser Moment auch, wenn er quasi seine Hunde von der Kette lässt. So.
Genau das meine ich. Weil jetzt waren sie ganz normale Wrestler. War einfach jetzt ein ganz normales Team für mich. Und vorher war das halt einfach, oh, das sind wilde Tiere und so, jetzt geht's los. Und das war halt was Besonderes. Und ja, also ich mache mir gerade echt Sorgen um die War Tag Team Division.
Ja, und es scheint ja fast so, als wollte man bei SmackDown genau die stärken. Also ich finde das jetzt SmackDown, du hast den New Day, du hast die Usos, du hast die Bludgeon Brothers. Und dann hast du jetzt eben dann auch noch mit Cesaro und Sheamus wirklich eins der besten Tag-Teams, auch etabliertesten Tag-Teams. Du hast noch Gallows und Anderson, die, wenn sie denn mal dürfen wollen würden, wie auch immer, die eigentlich auch richtig geile Matches abliefern könnten, wenn man denen ein bisschen Zeit gibt. Und natürlich dazu auch noch Sanity dabei, ne? Also da hast du allein schon mal, wie habe ich das aufgesetzt? 6, 7
Tag-Teams? Ja, 6, genau.
Ja, 6.
Aber schau mal, ich meine, das ist doch genau die Sache, oder? Wir sagen jetzt, boah, geil, The Club ist bei SmackDown, aber die waren bei Raw nicht interessant. Die waren komplett belanglos und unwichtig. Und wenn du davon ausgehst, kann es ja auch sein, dass jetzt Tag-Teams, die vorher bei Raw untergegangen sind und auch bei SmackDown untergegangen sind, jetzt vielleicht wieder irgendwie in Richtung interessantere oder legitimere Championship-Anwärter werden. Ich sag mal so, vielleicht gibt's jetzt mal für ein Revival endlich die Bühne, die ihnen gebührt. Also vielleicht können die jetzt auch mal zeigen, was sie können. Oder vielleicht sehen wir auch mal einen Breezango mehr wrestlen, weil ich finde immer noch, dass ein Tyler Breeze ein echt starker Wrestler ist, von Sachen, die wir auch bei NXT gesehen haben. Also, so, wer weiß, nur weil die Namen jetzt nicht so besonders sind oder weil das Team an sich nicht so besonders ist, vielleicht können eben die vorher nicht so präsent waren, jetzt nochmal zeigen, was sie können. Dass du sagst, wir haben eigentlich nur 3 Tag-Teams, wir haben 3 präsente Tag-Teams, aber dann irgendwie noch so 6 in der Hinterhand, wo aber alle sagen so, oh Gott, die können ja nichts. Aber wenn davon vielleicht auch nochmal 2 jetzt herausstechen, hast du auch wieder 5 und das ist vollkommen in Ordnung.
Aber das Problem, was ich noch bei War einfach sehe, du hast jetzt eine Midcard, die gefühlt aus 4000 Leuten besteht. Das wird zeitlich einfach jetzt für Tag-Team-Division ein bisschen schwieriger. Also, immer ganz ehrlich, du hast so viele Leute rübergezogen, du musst ja auch irgendwie mal die Hälfte zumindest davon einsetzen und das mal auf die Sendezeit gerechnet, plus die ganzen Main-Eventer, die du halt hast. Du hast halt die großen Stories bei War sind halt nun mal im Main-Event. Da bleibt halt nicht mehr so viel über.
Ja, man muss abwarten. Ich glaube jetzt auch nicht, dass ein Mike Kanellis oder sowas wirklich Screentime bekommt und da ist ein Zack Ryder oder Mojo Rawley oder.
Also das nicht, aber Kevin Owens, Sami Zayn kannst du auf jeden Fall davon ausgehen. Jinder Mahal auch, meiner Meinung nach. Ziggler McIntyre auch. Corbin wird auch seine Zeit haben. Bobby Wood auch. Das ist schon eine ganze Menge Zeit, die drauf geht.
Darf ich da mal was einwerfen? Also, ich meine, es kann ja natürlich auch einfach sein, dass man versucht, innerhalb der Shows verschiedene Schwerpunkte zu setzen. Also warum soll man, ich habe eine ähnliche Diskussion schon mit Ulrich geführt und da habe ich halt auch gesagt, warum soll man denn nicht versuchen, SmackDown als die Brand zu machen, wo es wirklich vielleicht, wo die Tag Team Division kocht, während die halt eben bei Raw ein bisschen köchelt, in Anführungsstrichen. Dafür hast du bei Raw vielleicht die prominentere Midcard, vielleicht mit den größeren Stars und den größeren Charakteren, weil wisst ihr, wie ich das meine? Warum soll man nicht?
Ich auch.
Man muss doch irgendwie auch versuchen, die Shows vielleicht ein bisschen unterschiedlich zu gestalten, damit sie sich ein bisschen anders anfühlen, weil sonst haben wir halt zweimal dieselbe Suppe.
Nur mit anderen Leuten.
Nur mit anderen Leuten, genau. Ja, aber das wäre es ja dann halt. Und das ist halt so mein Gedanke gewesen, dass man vielleicht hier auch bewusst gesagt hat, so, wir stärken jetzt auf der einen Seite die Tag-Team-Division, auf der anderen Seite stopfen wir vielleicht die Midcard voll. Und dann versucht man quasi da so verschiedene, ja, wirklich eigene Identitäten innerhalb der Shows aufzubauen. Also das ist natürlich jetzt hier reines Hirngespinst und wahrscheinlich wird alles nicht mal halb so toll, wie wir uns das jetzt ausmalen.
Aber das hatten wir doch früher auch. Also es gab ja früher Zeiten, wo SmackDown ja wirklich eher bekannt war für Midcard oder halt für spektakuläres Wrestling und so weiter. Und bei War gab es dann halt eher den Fokus auf dem Main Event und dann halt noch einen anderen Titel. Also das hatten wir ja schon mal eine Zeit lang.
So, also, du sprichst dir die 2002, die SmackDown 6 und solche Sachen an, natürlich, denke ich mal.
Ja.
Ne? Ja, das, ich halte das auch nicht für unmöglich, dass man da noch mal diesen Weg gehen wird. Aber mal abwarten. Was erwartet ihr euch von dem Chad Gable? Der ist ja so ein bisschen, ich finde es ja eh, das habe ich ganz vergessen am Anfang zu erwähnen, ich finde es ja so ein bisschen traurig, dass manche Wrestler per Twitter, YouTube, Instagram, also so getradet worden sind. Ich habe die am Anfang eigentlich mitbekommen, so irgendwie so, wie Zack Ryder ist per Twitter angekündigt worden und Mojo Rawley per YouTube-Kanal und solche Sachen. Das finde ich auch schon ein bisschen traurig. Und Ascension per Instagram und auch ein Chad Gable ist ja per Twitter Twitter einfach mal von SmackDown zu Raw rübergeschoben worden. Welche Chancen rechnet ihr einem Chad Gable aus, Kai?
Puh, oh, schwierig. Also erstmal ist das bei allen egal, außer bei Chad Gable. Also, ja, sind wir eigentlich so ein Zack Ryder, das juckt halt wirklich keinen, ne? Ein Chad Gable, da hättest du schon ein bisschen mehr Fokus drauf legen können. So, ist die Frage, gibt es vielleicht wieder die Reunion von American Alpha? Weil, ich bin mir auch nicht sicher, ob man jetzt diese Kurt Angle Daddy Storyline wieder aufgreifen wird. Oder ob man sagt, nee, das ist nie passiert, weiß ich auch nicht. Also, ist ja natürlich, also kann ja auch typisch WWE sein. Weil, sind wir mal ehrlich, Chad Gable ist ein starker Wrestler. Hat aber auch nicht so einen Charakter, wo du sagst, Mann, der interessiert mich jetzt. Und gerade in so einer prall gefüllten Midcard ist die Chance, dass ein Chad Gable untergeht, nochmal höher. Und da sehe ich bei einem Jason Jordan ähnlich, außer man packt ihn eben wieder in diese Storyline rein, dass du dann sagst, okay, dann sind die beiden eben wieder ein Team. Was aber auch meiner Meinung nach eher eine sehr lahme Storyline oder eine lahme Konsequenz wäre, wenn du sagst, bevor beide untergehen, machen wir halt wieder ein Tag-Team auf.
Ja, ich habe denselben Gedanken auch gehabt. Also die Steckste kannst du natürlich irgendwie wieder zusammenstecken, aber sind wir mal ehrlich, American Alpha hat jetzt auch im Main-Roster nicht wirklich funktioniert. Und man hat den ja irgendwann den Titel so ein bisschen hinterhergeworfen und hat gesagt, hier, probiert mal, ob's läuft. Lief nicht, schade. So.
Blöd.
Ja, ist halt doof gelaufen mit den beiden. Und ich weiß auch nicht genau, was man mit Chad Gable hier anfangen könnte, weil wie du sagst, der ist eigentlich natürlich ein geiler Wrestler. Aber ich sehe da aktuell kein Programm und keine Nische, wo man den reinstopfen könnte. David, was würdest du mit dem Chat hier machen?
Ja, ganz ehrlich, für einen Single-Wrestler hat er einfach nicht den Look und die Ausstrahlung, um sich durchzusetzen, so gut er auch im Ring sein mag. Ich denke, oder was ich halt gerne sehen würde, wäre einfach echt eine Reunion, aber es dann halt ein bisschen Kayfabe-Bruch machen oder ein bisschen das involvieren, dass man halt wirklich das als Motivation gibt, dass man halt sagt von wegen so, wir sind die Jungen, und wir gehen hier gerade total unter, obwohl halt überall die alten Säcke sind. Na, na. Und dass die halt quasi mit der Motivation, wir zeigen es euch, und wir sind jung und wir lassen gar nicht zu, dass wir halt untergehen, ans Werk gehen. Ich glaube, das könnte halt wieder spannend werden, weil das Problem war nicht, dass sie halt ein schlechtes Tag-Team waren vorher, sondern dass sie einfach reingeworfen wurden. Und ja, die haben ihre Matches gehabt, aber da war nichts mehr dahinter. Mhm. Und das wäre halt für mich eine nachvollziehbare Motivation, mit der auch, die auch jeder Fan irgendwie verstehen könnte, von ja, ist ja auch so. Dann könnte ich auch wirklich die Namen durchgehen, weil bei War muss man halt auch ehrlich sagen, ist der Altersschnitt ja schon nicht der niedrigste. Da sind halt auch viele ältere Wrestler dabei oder etablierte Namen. Und warum das nicht so machen, dass man halt wirklich sagt, von ey, Vince, ein bisschen rebellisch, ihr überseht uns die ganze Zeit, aber sind wir so gut, aber wir beweisen es euch. Und dann nutzen sie ihre Chance und dann machen die halt in der Tag-Team-Division, der eh nicht so stark ist, eine dominante Rolle im Laufe des Jahres.
Warum aber hat man das mit Revival nicht auch versucht?
Und ich möchte auch mal gerade noch einwerfen, wenn du vorher diese Daddy-Storyline hast, dann ist es doch jetzt schwierig, den Rebellen raushängen zu lassen. Oder wenn dein Papa quasi schon in der Position ist und du vorher quasi immer die besten Matches zugesteckt bekommen hast.
Ja, mach es doch aber jetzt so, dass du quasi die Storyline noch mal leicht aufgreifst und dass Kurt Angle ihn quasi jetzt fallen lässt, nach Motto, nee, wir haben jetzt hier gerade größere Stars und so weiter. Dann hast du halt eine Motivation. Es muss ja nicht unbedingt ein Babyface-Team sein. Aber ich fände es halt, das wäre meiner Meinung nach, oder das ist zumindest das Einzige, was mir halt gerade einfällt, was eine Spannung reinbringen könnte, was halt auch eine Connection irgendwo oder eine Motivation einbaut, die halt die Crowd auch versteht und nachvollziehen kann. Und dann, wenn die Crowd etwas nachvollziehen kann, dann bist du emotional interessierter, als wenn du etwas einfach nicht nachvollziehen kannst.
Ja, das stimmt. Aber ansonsten, ich bin wirklich sehr, ja, neugierig, wie WWE es schaffen wird, hier diesen ganzen Neueinkommlinge so ein bisschen unterzubringen. Wir haben noch die Damen noch nicht besprochen. Natalia wurde rüber gedraftet, was ja ganz offensichtlich in ein Programm mit Ronda Rousey münden wird, wo es ja auch heißt, die beiden haben wohl schon vor Jahren schon mal miteinander trainiert, die kennen sich und so weiter und so fort. Deswegen erwartet man, dass die beiden hier ja ein größeres Programm spielen werden, einfach damit Ronda Rousey auch sicher im Ring wird.
War diese Promo nicht schrecklich? Also ich hatte da echt so ein bisschen auf Fremdschirm. Also erstmal, wo du merkst, die machen eine Pause wegen Crowd-Reactions und du hörst nichts.
Ja.
Und dann dieses Überspielte, also, boah, da hatte ich echt ein Problem mit. Ja, war auch nicht halt unbedingt der Name, wo ich dachte, ja, die möchte ich unbedingt bei War sehen. Dann so, sie ist da, aber ich dachte nur so, ach, nö.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich brauche auch Natalia halt überhaupt nicht. so in dem Sinne. Aber es macht natürlich irgendwo Sinn, Ronda Rousey erstmal gegen eine möglichst erfahrene Wrestlerin zu stellen. Und da ist sie dann nun mal, ja, Nummer 1 Kandidatin. Ne? Also zum Beispiel, ja, der Gegenpart ist natürlich dann jetzt die Riot Squad, die auch mit drüber gekommen ist. Ne? Ruby Riott, Liv Morgan und Sarah Logan. Habe ich da schon wieder ein Stöhnen im Hintergrund gehört?
Entschuldigung, ich habe das Mikrofon ausgemacht. Fuck.
Ja, also, ich meine, das war jetzt ja auch wieder so ein simpler Tausch. Du hast einmal hast du die Riot Squad von SmackDown zu Raw und auf der anderen Seite hast du halt eben dann die Absolution, also den Rest Absolution von Raw zu SmackDown. Ach, ich weiß auch nicht. Also, ich finde Riot Squad, immerhin haben die doch eine Anführerin mit Ruby Riott, die mir ganz gut gefällt in der Rolle, die sie hat, auch wenn sie am Mikrofon da ist. Aber Liv Morgan und Sarah Logan wirken eben nach wie vor im Ring eben ein bisschen unrund, finde ich. Tue ich mich schwer mit. Aber ich habe halt so ein bisschen Angst, dass wir jetzt bei Raw jetzt ständig diese Eingriffe der Riot Squad in irgendeiner Form sehen werden. Genauso wie andersrum halt bei SmackDown mit Absolution. Ich weiß nicht, Kai, du als alter Freund der Damendivision, Begeisterung oder skippst du das?
Oh, ich hasse die alle, ne? Also, ich finde, also nein, jetzt abgesehen von einer Ruby Riott und einer Sarah Logan und Sarah Logan aber noch mit einigem Abstand hinter Ruby Riott, finde ich die alle schrecklich und kann mir auch nicht angucken, so. Ich will keine Mandy Rose sehen, Boah, also Sonya Deville ist wirklich bei mir auf Natalia-Level, ne? Das ist, also ich glaube, das ist so wie bei Chris mit Naomi. Das ist so schlimm. Jedes Mal, wenn die so sagt, that's right, baby, da rollen sich mir so die Fußnägel auf, ne? Also, das ist ganz schlimm. Ich kann mir die Matches nicht angucken. Ich finde, die sind belanglos bis zum geht nicht mehr. Also, ich sehe für die auch keinen Platz. Das ist seit Monaten das Gleiche. Ich weiß ja nicht, ob man jetzt irgendwie aufgreift, dass jetzt erst Absolution bei SmackDown so ein bisschen alleine unterwegs ist. Und dann wird gesagt, ah, warte mal, Paige war doch mal mit uns unterwegs und diese General Managerin. Vielleicht können wir davon irgendwie profitieren, aber das will ich auch nicht sehen. Mir sind die so egal und also wirklich, die sind doch, seitdem die da sind, beide Gruppierungen sind einfach nur belanglos, oder?
Ja. Also beziehungsweise sie sind halt da, die haben eben irgendwie ihr Programm, aber es ist ja dann nichts Personalisiertes in dem Sinne, sondern die haben halt dann ihre random Eingriffe in irgendeiner Form, hauen randommäßig irgendwelche anderen Damen zusammen und bekommen aber am Ende vom Tag immer selber eins auf die Nase und verlieren.
Wollte ich gerade sagen, das ist dann immer, die greifen irgendjemanden an und dann gibt's in der einen Woche dann Wrestlerin XY gegen Sarah Logan, danach gegen Liv Morgan und danach gegen Ruby Riott. Und dann gibt's nochmal ein Tag-Team-Match oder ein Handicap-Match und dann geht's weiter mit der nächsten. Also es ist nicht sehr so interessant.
Sieht's aus. Ja, aber um jetzt mal hier vielleicht das Raw-Roster so ein bisschen abzuschließen.
Kann ich noch was dazu sagen?
Ach, du wolltest auch noch was dazu. Ich dachte, das Stöhnen wäre schon dein Fazit gewesen.
Also ich finde Absolution ist deutlich überzeugender als Wyatt Squad für mich. Da fehlt mir einfach was. Und ich finde halt diese Lösung, wie du halt vorhin gesagt hast, alles klar, jetzt haben sie eigentlich nur getauscht und jetzt haben wir die Sorge, also ich auch, dass wir eigentlich dieselben Eingriffe nur mit anderen Leuten sehen. Das verstehe ich nicht, weil man hätte hier ja eigentlich auch viele verschiedene Sachen machen können. Du hättest halt, dadurch, dass Paige weg ist, hättest du halt Absolution jemand anderen geben können, der halt diese anführt oder sich anschließt. Oder halt Squad gegen Squad stellen. Du hättest sogar machen können, dass Wild Squad kommt und sich mit Absolution vereinigen, die halt versuchen, quasi die Frauendivision zu terrorisieren oder sonst was. Alles, was irgendwie interessanter gewesen wäre, weil halt Motivation oder weil mehr Rivalitäten. Stattdessen tauschst du zwei Squads, beziehungsweise ja, Stables, die bislang nichts gerissen haben oder auch nicht für irgendwas gestanden haben, einfach nur aus und lässt die dann wahrscheinlich einfach dasselbe machen. Also es hat halt einfach beiden nicht geholfen und es hat auch den Fans nicht geholfen.
Ja. Das ist halt das Ding. So, also das ist ja genau das, wenn du einfach nur wild tauschst dann und keine Motivation irgendwie dahinter bringst, auch hinter die Charaktere, dann wird's halt langweilig. Und ja, dann lass uns ja jetzt mal hier zum ersten Fazit kommen. Der Raw-Brand. David, wo siehst du da, also wir haben ja schon angesprochen, es gibt ja quasi keine großen Entwicklungen innerhalb des Main-Events, also da ist ja quasi alles unberührt geblieben, mehr oder weniger. Was siehst du da als, ja, mögliche große Fäden und wie zufrieden bist du mit den Neuankömmlingen hier bei Raw?
Ich mach den Meckerkopf jetzt einfach, ist mir jetzt egal. Ich bin absolut unzufrieden mit den Leuten, die halt zu Raw gegangen sind. Einfach jetzt aus Raw-Fansicht. Ich bin auch absolut unzufrieden, wie halt dieser Main-Event stagniert bei Raw. Und dass eigentlich die ganze Show sich gefühlt wie eine einzige Stagnation anfühlt. oder halt rüberkommt. Ich weiß halt nicht, was sie halt vorhaben. Ich weiß auch jetzt gerade nicht, mal ganz ehrlich, es ist halt für mich kein Kandidat rübergegangen, wo ich sage, jo, der mischt jetzt im Main Event mit. Stattdessen sind so viele rübergegangen, dass ich eher denke, okay, wenn es doof läuft, dann könnten andere sogar drunter leiden, wie beispielsweise Elias, wo ich jetzt gerade echt ein bisschen Sorge habe, wie wollen sie den platzieren, weil er war halt mitten in einem Push drin, in der Midcard. Natürlich, er hat nicht die Mega-Matches abgeliefert, aber er war halt jemand, wo du sagtest, ja, der gehört zum Midcard und der wird auch wahrscheinlich demnächst um den Titel kämpfen. Jetzt sind aber so viele Leute rübergegangen, wo ich denke, nee, das sind eigentlich die Kandidaten, die WWE wahrscheinlich vorziehen wird, ob Kevin Owens, Sami Zayn oder halt Baron Corbin und Co. Oh, also ich sehe halt bei War gerade nicht viele Gewinner und ich sehe auch nicht viele Alternativen gerade, wer jetzt im Main Event um die Titel fäden wird, wenn Roman Reigns den halt wieder gewonnen hat, den Titel vielleicht, weiß nicht, einer, der gerade um IC Belt kämpft, so Finn Balor oder Co. Aber mal ganz ehrlich, es ist halt kein Main Event Material rübergegangen. Ja. Und stattdessen sehe ich halt einfach durch die Masse eine Gefahr, dass halt es ja irgendwo stagniert an der Spitze, in der Mitte Leute vielleicht untergehen und man halt einen Zeitdruck kriegt wie sonst was.
Kai, siehst du es auch so? Siehst du eigentlich, also findest du auch, dass das Raw-Roster eigentlich geschwächt aus diesem Shake-Up hervorgegangen ist?
Boah, wo? Ja, also geschwächt ist halt schwierig zu sagen, weil guck mal, wir sagen jetzt, SmackDown hat nur gute Leute bekommen. Und Raw hat nur Müll bekommen, um es jetzt mal zu überspitzen, ne? Trotzdem sagen wir, dass die Midcard überfüllt ist, aber auch mit guten Leuten überfüllt ist. Und dann ist eben die Frage, tut das denn Raw wirklich so weh, tut das wirklich Raw weh, die Leute abgegeben zu haben? Und ich muss halt sagen, nein. Von daher finde ich es nicht mal schlimm, wie halt hier getauscht wurde. Dass Raw die schlechteren Leute bekommen hat, steht halt außer Frage. Aber ich glaube, es tut Raw nicht weh.
Ich weiß es halt nicht. Also ich finde halt schon, dass, also auf mich wirkt das Raw-Programm für die nächsten Wochen durchaus unattraktiver als das SmackDown-Programm. Also ich freue mich jetzt eher darauf zu sehen, was man bei SmackDown macht, als das, was man bei Raw
das,
macht.
Nein, das habe ich auch nicht gesagt, ne? Also das sehe ich auch so. Aber ich sage jetzt nicht, dass Raw schlechter wird wegen dem Shake-Up, also weil sie irgendwie Leute abgegeben haben, worauf sie aufbauen müssen. Weil wenn du mal überlegst,
nein, das nicht. Also,
sind die Leute, die von, warte ganz kurz, die Leute, die von Raw gekommen sind, sind halt auch großteils irgendwie Leute, die hier vor kurzem erst ihr Comeback gefeiert haben, ne? Wenn du dir halt einen Mann Jeff Hardy, einen Big Cass oder hier auch einen Dingens, einen Samoa Joe anguckst. Also, es ist nicht so, dass du sagst, so, boah, die werden jetzt aber bei Raw fehlen, weil sie halt eh nicht da waren.
Das nicht, aber es geht jetzt mir nur als Raw-Zuschauer einfach darum, ob ich mich halt auf die Sendung freue. Und da sind halt einfach jetzt so viele Kandidaten dabei, wo ich einfach denke, okay, vom Charakter her, ehrlich, ein Jinder Mahal, den kennst du mittlerweile in- und auswendig, weißt, was du machst, und Baron Corbin genauso. Und da kannst du halt so fast die halbe Liste durchgehen.
Also nein, also dir geht's darum, dass du sagst, ich, in Anführungsstrichen, freue mich nicht darauf, weil ich viele Leute, die geshake-upt wurden, eigentlich gar nicht sehen möchte.
Genau, beziehungsweise einfach mir zu viele, ja, eindimensionale Charaktere rübergegangen sind, die einfach auch noch im Match beziehungsweise deren Charaktere für mich nicht interessant sind, zusätzlich in den Matches halt nicht so gut sind. Und es sind halt auch nicht wirklich viele Kandidaten bei, wo ich einfach denke, ja, die könnten jetzt das Titelgeschehen richtig aufmischen. Okay, Bobby Lashley, der wird wahrscheinlich schnell oben mitspielen. Aber sonst, nur von dem reinen Check-Up-Leuten her, ist da halt für mich keiner dabei, wo ich sage, jo, der könnte jetzt zum Beispiel gegen Roman Reigns demnächst fäden.
Naja gut, da bin ich mir relativ sicher, dass Roman Reigns so Leute wie einen Jinder Mahal oder auch einen Baron Corbin halt eben vorgesetzt bekommt, je nachdem, wann er Champion wird oder auch sonst irgendwie, aber ja.
Aber du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst. Ich finde aber, mein Problem ist, dass ganz viele Kampfpaarungen, die ich so in meinem Kopf durchgehe, dass ich die alle nicht besonders attraktiv finde. Das ist mein Hauptproblem. Ich habe hier keinen Heel dabei, den ich gegen die natürlichen Gegner, also gegen einen Seth Rollins, gegen einen Finn Balor, von mir aus auch gegen einen Braun Strowman, wobei da attraktives Match natürlich auch wiederum sehr relativ ist, oder auch gegen einen Roman Reigns halt eben. Aber ich habe keine oder ganz, ganz wenige Konstellationen, wo ich jetzt sagen würde, ja, da habe ich jetzt richtig Bock drauf, endlich mal das zu sehen. Also klar, Kevin Owens und Sami Zayn in jeglicher Konstellation irgendwo im Main Event geil. So, ist gekauft, finde ich gut, hatten wir aber auch schon sehr oft. Also wir hatten schon Kevin Owens gegen den Roman Reigns, wir hatten schon Kevin Owens gegen den Seth Rollins und auch gegen den gegen Finn Balor hatten wir, glaube ich, auch zumindest bei NXT irgendwann mal gehabt. Also, und Sami Zayn, da muss man halt gucken, wie man den da positioniert oder die beiden positioniert. Das kann was geben, aber alle anderen sind eigentlich so, dass ich sage, auch wieder da Ausnahme Dolph Ziggler, Drew McIntyre, weil ich nicht genau weiß, ob man die überhaupt in die Singles-Regionen setzt oder eher als Tag-Team. Aber gerade die großen Namen, wenn wir jetzt einfach mal einen Bobby Roode nehmen, einen Baron Corbin nehmen und Jinder Mahal nehmen, das sind für mich Namen, die da habe ich momentan wirklich Bauchschmerzen mit. Und ich war jemand, der zum Beispiel Bobby Roode bei NXT richtig geil fand. Aber einen Baron Corbin und einen Jinder Mahal, ich befürchte eben, dass die dann irgendwann so Übergangsfäden gegen den amtierenden Champion bekommen. Und ich kann mir halt schon vorstellen, dass wir da Programme bekommen, wo du sagst so, uiuiui, da müssen wir jetzt erstmal wieder hier auf die Zähne beißen und hoffen, dass in der Midcard dann irgendwie was Gutes passiert. Ich bin mir nicht 100% sicher, was bei Raw in den nächsten Wochen an Qualität geboten wird. Und ich glaube, das wird ein bisschen absinken. Gerade auch, klar sind natürlich jetzt viele Leute, die gerade ihr Comeback gefeiert haben, rübergegangen, aber trotzdem schwierig. Also auch in Tag-Team-Division auch, ne? Auch so ein Team wie einen Bray Wyatt und Matt Hardy finde ich nicht besonders attraktiv von ihren Kämpfen her.
Ich glaube aber generell, was du vorhin gesagt hast, das passt das, glaube ich, am besten, dieses natürliche Gegner. Und wenn du dann halt bei der Smackdown-Card guckst, da fallen dir sofort irgendwie 1000 Konstellationen ein. Ja, die Paarung, ja, dann müsste der ja gegen den und den gegen den und das Team gegen die antreten, das haut hin. Da gibt es halt direkt natürliche Gegner.
Ja.
Oder Konstellation, wo du einfach denkst so, oh, das könnte was werden. Auch vom Unterhaltungsfaktor her und von Motivation her. Da hast du halt direkt ein Gefühl von, ja, dafür, das könnten sie machen. Und das fehlt mir bei Walk total.
Ja. Ja, dann lass uns mal zum Smackdown-Roster gehen. Da haben wir jetzt ja auch schon vieles so ein bisschen vorweggenommen. Lass uns einfach mal so grob noch über ein paar Personalien sprechen. Zum Beispiel Jeff Hardy, über den haben wir jetzt noch gar nicht großartig gesprochen. Ist ja neuer US-Champion geworden, dann eben bei Raw. Und ist dann als US-Champion gleich zu SmackDown rüber gedraftet worden und hatte auch ein ziemlich geiles Match, wie ich fand, mit einem gewissen Shelton Benjamin.
Das war richtig gut. Ja, und das war auch so ein schöner Callback an die Zeit, wo ich damals immer SmackDown geguckt habe. Also, weil man hatte ja so um die, ich weiß gar nicht, wann das war, 2007, 2008 oder sowas, 2009, irgendwie so um den Dreh. Oder 2006, keine Ahnung. Irgendwann da waren auf jeden Fall diese Zeiten, wo es häufig bei SmackDown, wo natürlich beide bei SmackDown waren. Und ich finde, Jeff Hardy ist für mich, obwohl er sehr lange bei Raw war, immer so ein SmackDown-Aushängeschild, gerade wegen dieser 2009er-Zeit. Und das war schön, nach diesen all den Jahren, die beiden nochmal zu sehen. Und zu sehen, das macht immer noch Spaß, die beiden sich irgendwie bei Kämpfen anzugucken. Also ich fand das super. Außerdem freue ich mich wirklich unfassbar, dass ein Jeff Hardy bei SmackDown ist. Ich würde ihn sehr gerne gegen AJ Styles sehen. Nicht mal mit dem Titel oder sowas, einfach, ich will ein Match zwischen den beiden sehen.
Ja, David, glaubst du, dass ein Jeff Hardy hier mittelfristig auch in die Main-Event-Region eingreifen kann?
Definitiv. Also, das war ja damals schon so, als er halt erstmal seinen Title One hatte, beziehungsweise die Jagd auf diesen Titel, das war ja schon bombastisch, einfach weil es halt connected hat. Er ist halt einer, mit dem fieberst du gerne mit. Und da funktioniert es auch. Und das ist auch jemand, den kannst du in Main-Event stecken, kannst auch einen Titel geben. Wenn er ihn abgibt, tut es ihn auch nicht weh. Also das ist halt einer, den kannst du in jeden Bereich reinstecken in der Card und es passt trotzdem. Deswegen ist es eigentlich ideal, weil du halt noch spektakuläre Matches hast und die Crowd Lust hat. Und ganz ehrlich, ich würde auch Jeff Hardy gerne gegen AJ Styles sehen oder gegen Daniel Bryan. Ich finde im Übrigen auch, Shelton Benjamin könnte auch eine Chance haben, in Midcard reinzukommen. Weil ich finde halt schon, ich mochte ihn halt damals, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch
ja,
wenn er halt Wrestler. Goldene Haare hatte. Ich fand halt, das war so ein typischer IC-Belt-Träger. Einfach mit Kader, damals in der Zeit dann auch mit Kalito und Co. Also da würde ich ihn gerne wieder sehen. Er passt auch für mich dahin. Er ist etabliert. Ihm tut's auch nicht weh, wenn er dann so Leute pushen kann. Ich finde halt, Jeff Hardy ist ein mega Gewinn und das ist halt so ein Kandidat, der passt auch, wie Kai sagt, der passt irgendwie auch zu SmackDown. Das kann auch das Gesicht von SmackDown sein, neben halt AJ Styles, Daniel Bryan und Co.
Ja, sehe ich auch so. Also Daniel Bryan. Jeff Hardy ist ein massiver Gewinn für SmackDown. Ich finde es auch sehr, sehr gut, dass man ihn jetzt quasi erstmal von seinem Bruder so ein bisschen ferngehalten hat. Dass der gute Matt mit Bray Wyatt und wer weiß wem dann noch bei Raw seinen Blödsinn machen kann und dann lieber einen Jeff Hardy, der soll erstmal noch Jeff Hardy bleiben bei SmackDown und da dann auch mal noch, der kann ja noch, also das haben wir jetzt ja auch gesehen, der kann noch wresteln und der kann noch gehen, trotz seiner, glaube ich, 40 Jahre ist er mittlerweile, aber der hat, glaube ich, noch so ein, zwei Jahre, hat er noch gut im Tank und da freue ich mich drauf. Und wie ihr gesagt habt, da geht direkt wieder der Hobbybooker in einem so ein bisschen durch, ne? Du sagst dann, ja, okay, hier AJ Styles und Daniel Bryan, das habe ich noch nicht gesehen, vielleicht auch mal gegen den Samoa Joe oder sonst irgendwas. Also, das sind ja alles frische Auseinandersetzungen für das WWE-Roster natürlich.
Apropos, ich finde Samoa Joe ist der dickste Name. Weil der
gute Wortwahl.
Ich bin riesen Jeff Hardy-Fan. Ganz ehrlich, ich liebe die Matches. Ich habe den damals als Fan so mitgefiebert wie sonst was, aber Samoa Joe ist einfach, das ist für mich pures Main-Event-Material, ja. Und einfach,
ja.
Ich glaube, er ist auch bei SmackDown besser aufgehoben, weil da ist wirklich, er kann das Monster sein, was wirklich da dominiert und diese Riesengefahr darstellt. Und selbst da auch Samoa Joe, ganz ehrlich, gegen AJ Styles, wir wissen, was er bei TNA mit ihm gemacht hat, was da für sensationelle Matches bei rauskam. Göttlich. Und dann halt Daniel Bryan auch noch. Er könnte mega Heal werden, indem er halt Daniel Bryan zerstört und sonst was. 1000 Konstellationen. Er könnte auch gegen Jeff Hardy fäden. Aber das passt und das macht vor allen Dingen, beide Charaktere sind für mich welche, die halt sofort diesen Main Event komplett auf Kopf stellen. Nach Motto, jetzt ist alles möglich. Alle Konstellationen. Jetzt kann es richtig losgehen.
Ja. Unterschreibe ich komplett so und weiß ich gar nicht. Kai, möchtest du das noch irgendwie ergänzen?
Nee, sehe ich genauso. Aber ich habe noch eine Frage zu Jeff Hardy. Weil bei mir ist es so, ich hätte sehr gerne sein altes Lied No More Words zurück.
Ja.
Ist das bei euch auch so? Weil, also wird das jetzt noch kommen,
ja.
Das wäre wär fürs Herz.
Ich fand also. Das auch super. Also, ja. Ich finde aber auch generell sein Look, den Look fand ich damals besser, wo er die Ärmel auch frei hatte.
Das also, stimmt.
Das Jahr, wo er halt um den Titel gegen Orton gefädet hatte, quasi das Outfit, die Musik und dann.
Ja, dieses Tanktop und dann immer diese Armdinger da drüber, diese geschnittenen.
Ja, also das finde ich, das ist dann so der Jeff Hardy von damals, wo ich einfach denke, oh ja, bitte
noch. Und dann auch dazu dann auch No More Words und beim Entrance Pyro, dann hasse mich.
Ja, da hasse mich aber auch. Nee, aber ich finde auch, der Theme-Song, der passt besser zu ihm. Den Theme-Song, den er jetzt gerade hat, das ist einfach für mich der Hardy Boys Theme-Song.
Ja,
das
ist halt wirklich so, genau.
Theme-Song. Aber Einzel war halt einfach, wie du halt sagst, das andere Lied war besser.
Und ich finde, wenn auch jetzt auch Matt Hardy sein Broken-Theme bekommen hat, dann gib doch auch Jeff Hardy bitte No More Words zurück. Einfach, Leute, jetzt machen wir keinen Scheiß. Ja,
kann alles passieren.
Ja.
Abwarten.
Das wäre so schön.
Ja, also, wie dem auch sei, Jeff Hardy und Samoa Joe, zwei sehr, sehr große Verstärkungen für die Main-Event-Region von SmackDown. Aber jemand anders, der ja auch in dem Main-Event gleich eingegriffen hat, war Big Cass. So, zack.
Oh, darf ich da anfangen?
Dann fang du an.
Er hat schon feuchte Hände.
Ja. Weil ich habe nämlich ganz Zeit gesagt, oh Gott, Big Cass, den braucht kein Mensch, das wird so schrecklich, der wird untergehen. Aber wie die Roster jetzt gerade aufgeteilt sind, kann es meiner Meinung nach besser für Big Cass gar nicht sein. Weil du hast eben so einen Baron Corbin jetzt noch weggenommen und dann hast du noch einen Braun Strowman bei Raw. Und ich finde, dann kann auch ein Big Cass glänzen. Also weil im Ring ist der nicht so mega pralle, aber der hat dann seine Erscheinung. Und wenn der jetzt so als Heel, als in Anführungsstrichen Monster dargestellt wird, der halt den kleinen Daniel Bryan fertig macht, geht das für mich als Charakter perfekt auf. Von daher bin ich echt gespannt, wie es da weitergeht mit dem. Und ich hätte, also wirklich vor zwei Wochen hättest du mir gesagt, Big Cass kommt zurück, sag ich so, okay, ist mir scheißegal. Aber wenn du, also jetzt, ich bin wirklich gespannt, wie es mit Big Cass weitergeht. Ich will wissen, was ist da mit dem Charakter und sowas. Und um direkt noch mit einer Frage abzuschließen, hier mein kleinen Big Cass-Monolog. Ich habe gelesen oder so, wo sie dann Leute mit geschrieben haben, wisst ihr, was auch geil wäre? Was wäre denn, da bin ich mal auf eure Meinung gespannt, wenn man jetzt sagt, Big Cass hat Daniel Bryan angegriffen für The Miz?
Oh, da wird der Diesel von The Miz, meinst du?
Genau, so wie Drew McIntyre, der Diesel von Dolph Ziggler ist.
Fände ich nicht so verkehrt. Also, warum denn nicht? Also, ich glaube, das wäre eine Art und Weise, um Big Cass auf der einen Seite zu vielleicht ein bisschen zu schützen, auf der anderen Seite natürlich auch trotzdem das Spotlight zu geben. Und diese, nennen wir es jetzt einfach mal Bodyguard-Position, fände ich eine interessante Wendung. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, inwiefern hilft das einem Big Cass in dem Moment, ne? Und wohin will man mit dem? Will man einen The Miz erstmal gut aussehen lassen? Oder will man einen Big Cass halt eben pushen? Ich weiß es nicht. Interessant fände ich das, aber dann muss er natürlich auch sich die Haare schwarz färben, eine Sonnenbrille tragen und Fransenhosen tragen.
Also ich wäre kein Fan davon, einfach deshalb, du willst ja Big Cass noch sein Comeback und er ist halt einfach noch gedanklich irgendwie mit Enzo verwoben bei den Fans.
Es gab ja auch Rewind Enzo Chance.
Ja, den musst du einfach als Singles Wrestler pushen. Also das würde ihn einfach in meinen Augen nicht helfen, weil es dann einfach er fast schon sich wie eine Niederlage anfühlen würde und nach Motto, alleine packt er es nicht, er muss halt jemanden neben sich haben.
Aber packt er es denn alleine? Also das wird sich jetzt zeigen, weil als wir ihn gesehen haben, hat das meiner Meinung nach alleine nicht gepackt.
Ja, also ich finde auch, dass er alleine zu wenig hat, um jetzt irgendwie Main Event drum zu werkeln und gepusht zu werden. Ich finde aber, dass Big Cass jemand ist, den ich es abkaufe, wenn er halt sagt, ich mache alles für mich alleine und ich stehe über allen anderen und ich bin halt von mir total überzeugt und Monster, der halt auch was auseinandernimmt. Und ich finde halt, bei SmackDown wäre halt seine Chance, dass man ihn in der Midcard platziert, um den Midcard-Titel und da halt auch wirklich irgendwie eine gewisse Dominanz und einen gewissen Terror verbreitet. Und das würde halt sehr gut passen, weil ich glaube schon, Big Cass alleine zieht halt nicht wirklich dicke Reaktion. Aber was halt jetzt zum Beispiel funktionieren würde, nehmen wir zum Beispiel Jeff Hardy, hat den Titel, Publikumsliebling. Und ein Jeff Hardy damals, weiß ich noch, gegen Undertaker oder sonst irgendjemand, wenn der einen draufbekommen hat, dann hast du halt auch mitgelitten. Mhm. Und das lässt halt einen Big Cass direkt viel größer wirken und er sticht dann halt auch mal aus dem Roster hervor. Muss halt ganz ehrlich sagen, SmackDown hat jetzt auch außer ihn und Samoa Joe in meinen Augen, es sei denn, ich habe jemanden vergessen, keine Monster.
Eben, das ist nämlich die Sache. Und das finde ich auch gut.
Ja, das ist auch sehr gut. Das ist seine Chance quasi jetzt. Jetzt hat er ein Jahr Zeit quasi,
sich
durchzusetzen. Genau.
Außerdem muss ich sagen, bei Big Cass, immer wenn ich den sehe und irgendwie, wenn er so ein Programm hat, ich gönne dem von Herzen, dass das klappt, weil ich dabei immer an diese 24-Doku denken muss, wo eben Cass und Enzo ihr Call-Up bekommen haben und so ein Big Cass unfassbar gerührt war. Deswegen denke ich mir so, hoffentlich klappt das, was er jetzt macht.
Das ich finde, er braucht dann erstmal einen neuen Namen natürlich. Er muss natürlich dann Big Daddy Cass heißen. Ne? Also,
darauf reicht es ja jetzt immer, wenn er reinkommt, vor dem C haben. Ich finde das toll, wenn er rauskommt, dann die Kamera so steht, dass man Big Ass liest.
Ach ja. Und mal schauen, wie das mit Big Cass weitergeht. Also ich finde trotzdem, diese Konstellation ist natürlich auch so ein bisschen so ein No-Brainer, wenn man die Vergangenheit so ein bisschen kennt. Aber ich glaube auch, dass man Big Cass eher als eigenen Star platzieren sollte. Ich glaube, das wäre klüger als The Miz. Aber andererseits, The Miz war immer jemand, der gerne jemand an der Seite hatte. Also egal, ob es jetzt ein Alex Riley gewesen ist oder dann eben, ich meine, er war sogar mal zeitlich mit Ric Flair verbandelt in irgendeiner Form.
Also Sandow. Ganz kurz, ne? Können wir das noch übrigens?
Sandow.
Können wir das noch? Wo wir jetzt gerade dabei sind, von wegen jemand an der Seite haben, ich finde, Almas ist für mich ein Kandidat, der sehr, sehr schnell, sehr weit nach oben kommen könnte.
Ja. Also gerade in der Konstellation mit Selena Vega, die haben mich ja da überzeugt. Also ich meine, auch wenn das Englisch von Andrade Almas ja noch immer ziemlich katastrophal ist, muss man mal sagen. Aber Selena macht das ja wett. Und ich finde, dass die beiden in Kombination, das ist ja auch was anderes. Also wir haben momentan keine Valets großartig bei WWE. Und deswegen finde ich, dass die beiden da so einen frischen Wind reinbringen in dieser Konstellation. Ich sehe den als jemanden, der über kurz oder lang da US-Title-Regionen auf jeden Fall schnuppern wird, der aber ein bisschen brauchen wird, bis er ganz oben angekommen ist. Aber als guten Mitkader, der da immer wieder Top-Matches abliefert, absolut.
Ich finde vor allen Dingen, er ist halt so ein Kandidat, der ist für mich deutlich interessanter als beispielsweise damals in Alberto Del Rio oder so. Und hier ist einfach ein Duo, sie ist ja auch nicht ein Standard-Welle, sondern halt, sie kann ja auch noch was. Ja. Und das macht es halt noch spannender. Und er liefert in den Matches ab, muss man ganz ehrlich sagen, so sehr ich immer kritisch ihm gegenüberstand, bei NXT hat er einfach immer mehr abgeliefert und hat fantastische Matches gezeigt. Und hier hat er jetzt halt einfach direkt die großen Namen, gegen die er fäden könnte. Und er könnte einfach dadurch noch mehr gepusht werden. Und ich glaube schon, dass er abliefert. Also ich glaube, der ist so ein Kandidat, der wird halt überzeugen, der wird seine Chance nutzen.
Ich meine, er hat ja bei NXT ein bisschen gebraucht, bis er so in die Gänge gekommen ist. Ne? Wir haben ja auch da viel geschimpft, gerade eben so, ja, auch jemand, den muss man als hier platzieren und so. Und als das dann kam und als dann eben Selena Vega dazu gekommen ist, das hat ja sofort geklickt. Und da hast du auch gemerkt, dass er dann wirklich noch mal diesen Schub an Motivation bekommen hat. Und ich hoffe einfach, dass er auch obwohl er da länger gebraucht hat bei SmackDown, dass er einfach diese Energie mitbringt und das eben dann auch ins SmackDown-Roster mit reinbringen lässt. Und für mich ist das auch jemand, also den kannst du ja da auch gegen die Großen antreten lassen. Weißt du, stell dir mal sowas wie ein Andrade Cien Almas gegen den Daniel Bryan oder gegen AJ Styles oder sonst wen vor. Das sind geile Matches, so auf dem Papier und garantiert auch im Ring. Und da freue ich mich drauf. Und egal, ob er da gewinnt oder verliert, aber ich glaube, das ist jemand, der kann bei SmackDown definitiv eine große Rolle spielen und kann uns richtig viel Spaß machen. So,
wie Punkt. Sieht Kai das?
Ist mir egal.
Mir ist alles egal. Hauptsache Big Cass rasiert.
Hauptsache Big Cass rasiert sich super.
Genau. Anne, ich bin mal gespannt. Also, das ist. Also, die Sache ist ja immer: funktionieren Sachen, die bei NXT funktionieren, auch im Main-Roster, ne? Wir hatten jetzt schon ganz häufig, wo wir gesagt haben: boah, die sind super. Halle Revival. Was da nicht geklappt hat. Aber auch wenn du dir mal die Performance von einem Almas beim Rumble anguckst, ich freue mich da drauf. Also wirklich, spätestens seit diesem Johnny Gargano-Match bin ich Fan. Von daher, den kannst du auch in die Midcard packen. Ich glaube auch, dass irgendwie Almas-Matches mit dem Jeff Hardy richtig geil werden. Von daher, ich bin gespannt, aber nicht abgeneigt.
Ich finde vor allen Dingen auch jetzt seine erste Promo, ich fand das cool mit dem Handy-Video, aber das hat gleich bei mir gezündet. Also das stand halt für etwas, das hatte halt die Arroganz, die ich halt auch sehen möchte. Da finde ich zum Beispiel, da war das Debüt oder beziehungsweise der Draft sehr gelungen. Weil das halt war direkt ein Statement.
Ja. Ich fand's nicht so geil, weil ich diese Handyvideos hasse.
Ich auch.
Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde die ganz schrecklich und ich finde, das ist so, möchte gern cool in irgendeiner Art und Weise. Und ich finde es schrecklich, sage ich dir ganz ehrlich. Deswegen hat es für mich nicht so richtig funktioniert. Ich habe mich über die beiden gefreut, aber ich fand die Art und Weise fand ich ziemlich mäh. So. Aber was mich sehr gefreut hat, war natürlich der Draft von Sanity von NXT hoch. Wir haben gerade schon so ein bisschen angerissen, ne? Wo man die drei da einsetzen könnte und dass sie ja ohne Nikki Cross hochkommen. Was glaubt ihr, welche Rolle werden die hier spielen? Werden die erstmal in der Tag Team Division sein? Werden die mit einem Knall irgendwie eingreifen? Werden die sich erstmal irgendwie dann, keine Ahnung, ein williges Opfer suchen und den verhauen? Was machen die, David?
Also erstmal, ich sag's nochmal gerne, ich finde diese Promo-Videos schrecklich, wo eben angekündigt wird, weil gerade bei einem Stable, siehe damals Nexus, es ist einfach, ein Stable muss, wenn es kommt, unerwartet kommen und für einen Schockmoment sorgen am besten.
Wie The Shield damals zum
Beispiel. Genau, The Shield auch. Das braucht halt ein Stable. Ein Stable sollte nicht angekündigt werden, meiner Meinung nach. Ich denke, sie können eine sehr gute Rolle spielen und wir hatten ja von hier natürliche Gegner. Es sind drei Mann und es gibt noch ein anderes Team mit drei Mann und ich fände das mega, wenn halt die sich die erstmal aussuchen würden.
Ja, sehe ich auch so. Weil gerade New Day brauchst du gerade auch nicht in dieser Tech-Team-Title-Geschichte und sowas. Ich meine, du hast jetzt ja eh die Usos eher als Number One Contender. Von daher, warum denn nicht Sanity gegen New Day? Und sind wir mal ehrlich, egal was man von New Day hält oder nicht, das wäre schon ein großer Einstieg für Sanity mit New Day.
Es wäre auch ein geiler Kontrast, weil es wäre halt dieser düstere Chaos-Charakter oder Spirit von Sanity gegen halt den Comedy-Charakter von New Day. Das würde mir einfach gefallen.
Ja, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich war irgendwie bei New Day, hatte ich schon komplett vergessen, aber ihr habt natürlich total recht. Also ich meine, das wäre der leichteste Einstieg als aber dann auch. Also ich finde auch, dass die dann wirklich ein Statement machen müssen, quasi, keine Ahnung, New Day stehen im Ring, machen Klamauk, dann geht keiner aus Licht aus oder sonst irgendwas und dann gibt's Haue.
Genau, die Zeiten des Klamauks sind vorbei, ist es Sanity da. Warum nicht? Weil vor allem New Day kann ja auch ernst. Das hat man ja gegen Usos gesehen. Das funktioniert richtig gut.
Aber Olaf, wie wär's damit so einer richtig geilen Sanity gegen Ty Dillinger-Fehde? Also ich meine, die hat ja, also das war ja Fehde des Jahres bei NXT, ne?
Du darfst ja auch nicht vergessen, dass ja Ty Dillinger sich jetzt auf coolste Art und Weise mit R-Truth zusammengetan hat.
Ach komm, das war witzig. komm, das war schon, also für das, was es sein sollte, war es schon echt lustig.
Ich fand's auch gut. Ich finde auch, Artus ist quasi der Ersatz für Brisengo.
Ja,
das
eben ganz genau.
Ein bisschen Unterhaltungsfaktor, einfach lustige Promos backstage, passt.
Ja, und ganz im Ernst, also ich sehe lieber einen Ty Dillinger mit einem R-Truth als Tag-Team vielleicht in irgendeiner Form, als dass ich die beiden irgendwie gar nicht sehe. Warum denn nicht als Undercard, Midcard-Tag-Team, die dann da hin und wieder mal, wie du gerade gesagt hast, Brisengo ersetzen? Das kann man ruhig machen. Also und warum nicht? Das sind zwei Leute, die kommen beim Publikum gut an. Ty Dillinger hat offensichtlich nicht so die großen Befürworter bei WWE. Entsprechend, lass die beiden das doch machen, die Leute unterhalten. Ich meine, klar hätte man vielleicht aus Ty Dillinger mehr machen können.
Ja, aber dann halt nutzt so. Halt die 10-Nummer und machst bei 10 halt das als Comedy mit ein. Und Geht ja.
Ja.
Also das kannst du super machen. Dadurch haben sie TV-Zeit und vielleicht kommt ja irgendwann mal die Chance, dass er wieder dann irgendwie sich beweisen kann. Aber ansonsten hat er, wichtig ist, glaube ich, erstmal für den Wrestler, dass er überhaupt gesehen wird.
Ja, das denke ich auch. Und deswegen, die sind da, glaube ich, wenn das jetzt darauf hinausläuft, so wie es jetzt angedeutet worden ist, ja, mei, also da hängt jetzt mein Seelenheil nicht dran, was aus R-Truth und Ty Dillinger irgendwie passiert. Aber im Tag-Team, warum denn nicht? Bevor sie irgendwo anders vollkommen vergammeln.
Können wir noch mal zu natürlichen Begegnungen kommen oder Matches oder Konstellationen?
Ja, weil natürliche Begegnungen.
Ey, mein erster Gedanke war einfach nur, als Cesaro und Sheamus rüberkamen, ey, die beiden gegen Usos. Weil das würde einfach so passen, beide Teams haben so oft den Titel geholt.
Hatten wir ja schon
jeweils.
Mal.
Und ja, aber jetzt halt bei SmackDown einfach. Und dann halt auch mit dem Fokus, dass sie halt nicht Kick-Off-Show, sondern da halt auch mal einen Fokus kriegen. Ja. Ich glaube, das wären fantastische Matches und auch eine tolle Fehde.
Auf jeden Fall.
Ja, also ich finde du kannst Cesaro und Sheamus auch inzwischen gegen jedes Tag-Team setzen. Und wenn die ein gutes Programm bekommen, wird das mega unterhaltsam, weil die beiden funktionieren einfach zusammen und klicken zusammen. Und auch gerade der Kontrast auch gegen die Bludgeon Brothers, ganz im Ernst, was wäre das denn mal für eine Schlacht, wenn du diese beiden Teams da gegeneinander stellst? Also das kann richtig cool werden, da freue ich mich drauf. Wir haben, um mal hier noch die Überleitung zu dem Club zu bringen, also Luke Gallows und Karl Anderson, wir haben heute noch eine Frage bekommen vom Volker und der hat mich gefragt, könnt ihr euch vorstellen, ob der Club quasi jetzt mit Shinsuke Nakamura in irgendeiner Form ja verbandelt werden könnte. Also das Einfachste wäre natürlich, wir bringen den Club wieder zusammen mit AJ Styles. Aber glaubt ihr, das passiert oder glaubt ihr, da gibt es irgendwie einen Twist? Könnt ihr euch das vorstellen, Kai?
Also der Club mit AJ fände ich Grütze. Also das hatten wir ja schon. Außerdem, also ich finde, The Club oder halt auch der Bullet Club oder wie auch immer, ist bedrohlich, wenn sie Heels sind und nicht als Faces. Und schon allein deswegen passt es mit AJ meiner Meinung nach nicht zusammen. Mit Nakamura, das wäre auch schon eine sehr geile Sache. Also, sag ich jetzt mal, du hast irgendwie ein Match oder sowas und dann geht die Musik vom Club und du denkst, okay, jetzt kommen die zu Hilfe. Und auf einmal turnen sie dann auch gegen AJ Styles. Warum nicht? Würde ich sogar als Moment relativ geil finden. Aber eigentlich, also ich möchte den Club so sehen, wie sie debütiert sind. Als zwei Typen, die einfach andere Leute vermoppen, bis zum geht nicht mehr. Und was wir dann irgendwie gefühlt seitdem nie wieder gesehen haben. Außer als sie mal kurz mit AJ zusammen Heel waren, was auch ganz geil war.
Ja.
Also einfach mal vielleicht versuchen, wirklich die beiden sich auf sich selbst konzentrieren zu lassen und das Tech-Team wieder aufzubauen nach den Sachen, die jetzt bei Raw nicht so rosig gelaufen sind.
Ja. Unterschreibe ich so. Also die müssen halt irgendwie wieder diese ernsthafte Rolle kriegen, damit sie wieder ernst genommen werden können. Ich fände die Konstellation mit Shinsuke Nakamura spannend, weil ich habe da auch schon drüber nachgedacht. Ich meine, klar, irgendwie so mit AJ Styles, das kann man halt machen, aber es wäre eben das Einfachste und ich glaube, dass die Überraschung größer wäre natürlich, wenn sie gegen ihren alten Weggefährten turnen würden in irgendeiner Form. Deswegen fände ich spannend. David, was würdest du mit den beiden Jungs hier anstellen?
Ich fände es nicht spannend. aus dem Grund, oder ich fände es nicht gut, weil bei Nakamura, er ist halt für mich jetzt endlich wieder interessant, weil er halt eine rein persönliche Motivation hat. Also es ist ja nicht so, dass er jetzt irgendwie einen großen Plan hat, sondern es ist rein persönlich gegen AJ Styles und das ist halt, persönlich kannst du nicht übertragen auf mehrere Menschen. Das muss halt auf die beiden einzeln fokussiert sein und ich finde halt auch, du würdest The Club keinen Gefallen damit machen, wenn du die halt wieder zu jemandem packst, sondern die sollen für sich alleine stehen, wie ihr halt sagtet, auch zerstören. Ich möchte die auch als, meinetwegen auch als Tweener sehen, ja, ich hab's gesagt.
Schon lange nicht mehr, David.
Ja, aber ich möchte sie halt einfach sehen, dass sie wieder nicht grinsen oder sonst was, sondern dass sie halt wirklich zerstören und wieder natürliche Gegner. Als die beiden gedraftet wurden, habe ich halt gedacht, ja, die beiden gegen Bludgeon Brothers so halt als zwei Zerstörer-Teams gegeneinander, das finde ich zum Beispiel sehr geil.
Nee, ich weiß nicht. Deine letzte Konstellation hier, wie seht ihr den Stand der SmackDown Women's Division derzeit? Also die Iconics sind ja rübergekommen, es ist Asuka jetzt endgültig rübergekommen und natürlich dann auch Absolution. Geht die Women's Division, die ja vorher wirklich jetzt ein Scherbenhaufen bei SmackDown war, außer Charlotte, geht die gestärkt aus dieser Geschichte hervor oder eben nicht? Also persönlich finde ich, dass jetzt gerade dieses Segment, was wir dann da jetzt bei SmackDown gehabt haben, wo dann auch Becky Lynch neben Asuka und Charlotte im Ring gestanden hat, hatte ich schon den Eindruck, dass man da jetzt mehr draus gemacht hat. David?
Schwierige Nummer. Also, dass man Asuka rübergezogen hat, finde ich halt gut, dadurch, dass man halt, hat man die Division gestärkt, muss man einfach sagen, vom Namen her. Aber es ist halt jetzt auch nicht, dass es sich mega neu anfühlt, weil es halt diese Konstellation halt gab gegen Charlotte bei WrestleMania. Was aber nichts Schlechtes sein muss. Was mir ein bisschen mehr Bauchschmerzen noch macht, sind halt die Iconics. Ich fand das Debüt gut. Ich weiß, dass sie mir irgendwann tierisch auf den Keks gehen werden, wenn sie weiter die Promos so halten, obwohl die halt gut sind, aber es ist halt einfach, ich kann diese Tonlagen nicht ab. Ich hoffe halt einfach, dass man, ja, mit Becky Lynch, das war jetzt so ein erster Versuch oder vielleicht so ein erster Schritt in die richtige Richtung, dass man halt einfach die Frauen hinter der großen Charlotte jetzt wieder ein bisschen mehr reinholt oder dass halt zum Beispiel die Iconics mal sich halt gegen das restliche Roster stellen oder das Roster halt gegen Asuka oder Co. Das fände ich halt interessant und das wäre halt eine Chance, weil man muss halt ganz ehrlich sagen, es würde der Division auch nicht helfen, wenn man halt einfach nur die beiden besten Wrestlerinnen hat und die stehen über allen anderen. Du musst halt die anderen irgendwie nachziehen.
Ja, und wir haben natürlich auch eine neue Championess, darf man auch nicht vergessen, bei SmackDown mit Carmella. Und ich glaube halt, dass sich da so eine ja, Zweckgemeinschaft mit den Iconics und Carmella entwickeln wird, die dann eben gegen die großen Babyface-Damen da antreten würden. Und ich glaube, das könnte interessant werden. Also ich weiß nicht genau, wieso. Ich glaube, das ist natürlich eine Methode. Du hast drei sehr etablierte Babyface-Damen mit Becky Lynch, die zwar jetzt nicht mega aufgebaut ist, aber die bei den Fans immer noch over ist. Und dann hast du natürlich noch Charlotte und Asuka und dann vielleicht auch noch dahinter eine Naomi, wenn es unbedingt sein muss. Und dann eben, ja, stellst du dann eben eine neue Gruppierung dagegen mit den Iconics und mit Carmella. Und ich finde, dass die eigentlich auch so vom Look und von der Art her ganz gut zusammenpassen. Ich weiß, David wird diese Gruppierung hassen, da bin ich mir sehr, sehr sicher.
Du kennst mich gut. es wird halt einfach ein Gekreische sondergleichen sein. Ich fand halt schon, die Carmella Celebration, das ging mir wirklich an die Schmerzgrenze.
Aber die verdient es auch, ne? She deserves it.
Ja, die Chants sind ja generell jetzt bei allem. Also wenn einer irgendwie ein Kaugummi geschenkt bekommt, ja, you deserve it.
Ja, aber ich, Kai, wie siehst du hier die Geschichte? Glaubst du, dass die Women's Division so ein bisschen gestärkt aus dieser ganzen Geschichte hervorgegangen ist?
Ja, doch schon. Also wie gesagt, also dieser Draft von Asuka zählt für mich nicht wirklich, weil ich sie eh bei SmackDown jetzt eher gesehen habe. Also ich bin halt gespannt, wie man da jetzt eine Becky Lynch einsetzt und wie es das mit Carmella weitergeht. Die Iconics, ich sag mal, die machen ihre Rolle momentan gut, aber prinzipiell war es jetzt zweimal das Gleiche. Also von daher machen sie jetzt wirklich jede Woche nur das Gleiche, halt irgendwie eine Promo und sagen, oh, Charlotte, du bist ja so bla 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 bla, so ein bisschen so
Schulhof-Bully. Bla bla bla.
Genau. War schon echt sehr unangenehm, also ist einfach verdammt unangenehm, sich das anzuschauen. Also das ist so ein ganz unangenehmes Gefühl und nicht so ein witziges.
Ja, ein bisschen so wie Kindergartenkinder sich ärgern, ne?
Ja, aber also, ach nee, also das mag ich mir nicht anschauen, aber ich finde trotzdem, dass sie ihre Rolle sehr gut spielen, weil ich sag mal, das ist ja auch irgendwie das Ziel dabei, ne? Also ich meine, so ist das Iconic-Duo, ja. Ja. Von daher, ich bin mal gespannt, wie es mit denen weitergeht oder ob es jetzt einfach wirklich nur welche sind, die immer reinkommen, irgendwie sich, also irgendwie jemanden aufziehen und danach vermobbt werden. Wir werden sehen.
Ja. So, dann fasse ich jetzt mal hier alles zusammen. Also, wir sind uns, glaube ich, einig, dass SmackDown besser weggekommen ist als Raw.
Yes.
So insgesamt. Wir sind uns alle einig, dass der Fantasy-Booker in uns auf jeden Fall bei SmackDown sehr viel mehr Varianz im Main-Event sehen wird als bei Raw.
Yep, yes. Wir sind bei SmackDown, also yes.
Ja, und bei Raw, jetzt dürft ihr yep sagen. Und bei Raw muss man einfach mal abwarten, wie sich eben diese neuen Charaktere gerade in der Heel-Fraktion entwickeln und auch wie sich zum Beispiel eine Fraktion wie an Dolph Ziggler und Drew McIntyre da schlägt. Und wir haben natürlich bei Raw auch noch das große Fragezeichen mit, wie geht's eigentlich mit dem Universal-Title weiter und wie weit bleibt Brock Lesnar noch? Das heißt ja, ein halbes Jahr soll er noch da bleiben, wird er jetzt schon seinen Titel verlieren, beginnt dann vielleicht eine Fehde mit Bobby Lashley und so weiter und so fort. Ich finde, dass man bei Raw mehr Fragezeichen hat und mehr so diese Unsicherheit als bei SmackDown. Bei SmackDown bin ich mir relativ sicher, dass man da jetzt eigentlich mit dem Talent, was man hat, ein gutes Programm fahren kann. Bei Raw stehen bei mir sehr viele Fragezeichen dahinter.
Und bei SmackDown hast du dazu noch sehr große Fäden, auf die du als Fan Bock hast. Also ich habe zum Beispiel Bock auf AJ gegen Nakamura momentan. In der Konstellation finde ich Nakamura viel, viel besser. Und ich habe halt Bock auf die Fäde und mal ganz ehrlich auf die Fäde, auf die ich seit dieser unfassbar geilen The Miz-Promo bei, wie heißt das, Talking Smack?
Ja.
Seit da Bock hab, ist halt jetzt einfach auch im Kommen. Und es gibt selten halt den Moment, dass man halt echt eine Feder hat, auf die man sich seit so langer Zeit freut und jetzt kommt es soweit. Und das ist halt einfach bei SmackDown nochmal ein großes, anstatt ein Fragezeichen, das ist halt Ausrufezeichen, dass du halt direkt mehrere Fäden hast, wo du denkst, hui, das kann richtig zünden.
Ja, das denke ich auch. Und obendrein eben andere Gewichtung vielleicht auch, ne, was wir ja schon gesagt haben. Bei SmackDown vielleicht auch mehr die Tag-Teams an der vordersten Front, bei Raw dann doch eher vielleicht die Singles-Division und natürlich auch die Damen, die wahrscheinlich trotzdem noch ein bisschen ja mehr im Fokus stehen, auch durch Ronda Rousey und durch die Geschichte, die da passiert. Mal abwarten, so. Und es gab tatsächlich ja Rufe, wir sollen die beiden Roster mal mit ein paar Wertungen belegen. So. Wir haben unsere 1 bis 8 Bananenwertung. David, du darfst die erste Ehre. Wie viele Bananen gibst du im Raw-Roster, wie viele im SmackDown-Roster?
8 Bananen ist gut, ne?
8 Bananen ist gut.
Den Raw-Roster gebe ich, das kommt jetzt super assi rüber, aber es ist einfach, weil der Main-Event auch so extrem stagniert oder mich langweilt, 3 Bananen. Und SmackDown gebe ich 7.
So, Kai.
4 für Raw, 7 für SmackDown.
Ja. Ich würde mich da Kai anschließen. Ich würde auch 4 für Raw und 7 für SmackDown geben. Wir können noch ganz kurz auf NXT eingehen. Da ist nicht besonders viel passiert, sagen wir es einfach mal so. Johnny Gargano zunehmend mehr im Fokus. Wir haben die War Raiders gesehen, also War Machine, die angetreten sind. Haben mir ganz gut gefallen, muss man auch sehen, was da passiert. Was mich gewundert hat, dass nicht viel mehr prominente Leute da noch irgendwie eingesetzt worden sind. Wir haben noch einen Donovan Dijak in der Hinterhand, wir haben noch einen Marcel Bartel. Stattdessen gab es jetzt noch einen Trailer zu Kona Reeves, den wir schon ein paar Mal so als Enhancement-Talent bei NXT gesehen haben. Ja, da würde ich einfach mal sagen, warten wir einfach mal ab, wie sich das entwickelt. Wir machen in ein paar Wochen noch einen separaten NXT-Podcast. Ich bin mir sicher, da werden wir auch ein bisschen über die Zukunft von NXT reden. Und in dem Sinne, glaube ich, schließen wir hier das Hauptthema ab und sagen einfach mal, wir freuen uns, glaube ich, einfach darauf, dass ein bisschen frischer Wind in beide Roster, also Raw und SmackDown, reingekommen ist und dass sich da ein bisschen was bewegt hat. Und wir werden natürlich dann auch, wie immer, über die Pay-Per-Views berichten und dann darüber sprechen, was da so passiert.
Kann ich noch kurz was fragen?
Ja.
Fandet ihr diesen Trailer zu Backlash super geil?
Mega, oder?
Ich fand den so mega. Ich habe den mir mehrfach angeschaut.
Ich habe ihn nicht getraut, das zu sagen.
Ich fand den so unterhaltsam und sympathisch und anders, aber ich fand das so geil, auch Alexa Bliss halt so lächelnd zu sehen und so weiter. Die wirkte gleich ganz anders und du hast halt. Ich fand diesen Trailer Hammer, ohne Scheiß.
Ja, ich hab mich nicht getraut, das zu sagen, weil Chris würde wieder kommen und sagen so, ja, ihr habt doch alle keine Ahnung und sowas. Ich bin hier Grumpy McGrumpy-Stein und sowas. So, oh, ich finde alles kacke, so, ich bin 110 Jahre alt, finde das alles blöd, geh runter von meinem Rasen.
Was willst du denn?
Und das,
Ich hab Schnupfen,
ich bin krank, ich hab Rücken. Nein, also, ich fand den Trailer super. Ach ja, schön.
Der Kai Anti-Bully, ne?
Be a Star und sowas, ne?
Ja, wie genau. In
Saudi-Arabien.
Ja.
Wie fandest du den denn, Olaf?
Ich mochte den auch. Also,
Hätte ich nicht gedacht.
Ich hab mir jetzt nicht mehrfach angeschaut, aber ich habe ihn zumindest dann bei SmackDown nicht weggedrückt. Weil ich fand das irgendwie sympathisch. Ich fand auch die Art und Weise, wie dann zum Beispiel auch eine Carmella da irgendwie da reingeworfen worden ist, fand ich irgendwie ganz lustig. Also da waren viele Sachen dabei, die mich irgendwie unterhalten haben. Und wie gesagt, das war sympathisch.
So. Und Bon Jovi war auch dabei.
Das fand ich sympathisch. Es war echt mega sympathisch, ey.
Ja. Ja. So, dann würde ich sagen, starten wir hier durch mit der Fragenrunde. Ihr da draußen wisst, Fragen stellt ihr an fragen@headlock.de. Ansonsten Twitter, YouTube, Instagram könnt ihr das alles reinballern. Das geht dann schon. Wir haben noch ein paar alte Fragen auf Halde und die arbeiten wir jetzt einfach mal hier ab. Der Dr. WWE fragt, was ist für euch der größte Moment, das beste Match, die beste Show und der geilste Wrestler, den ihr je live gesehen habt? So, ich sag mal, ganz schnell hintereinander. Größter Moment, Karat dieses Jahr, das Comeback von Ilja Dragunov, da geht, glaube ich, live nichts drüber.
Und der Mann war bei WrestleMania und NXT und alles, ne?
Das beste Match, Shinsuke Nakamura gegen Sami Zayn von NXT. Die beste Show, wahrscheinlich auch irgendein Karat. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. WrestleMania 20 habe ich gesehen, das hat mich nicht über die Gänze umgehauen, WrestleMania 32 auch nicht. Und deswegen sage ich einfach mal irgendein Karat. Vermutlich keine Ahnung, vermutlich das aus dem 2017er, glaube ich, wahrscheinlich, also rein emotional, ich weiß nicht, kann ich aber so pauschal nicht beantworten. Und der geilste Wrestler, den ich je live gesehen habe, weiß ich nicht, Ric Flair? So, Shawn Michaels? Shawn Michaels wahrscheinlich. Im Triple Threat Main Event bei WrestleMania 20 mit Chris Benoit und Triple H damals. Aber was ist der geilste Wrestler? Also irgendwie sowas, sage ich jetzt einfach mal. Kai, was ist denn das bei dir?
Der größte Moment, definitiv das Comeback von Ilja. Also, das war schon echt ein heftiges Ding. Das beste Match, was ich hier live gesehen habe, ist das Finale vom Karat 17. Walter gegen Ilja. Das war heftig, besonders auch, weil das eine meiner ersten Live-Wrestling-Erfahrungen war. Die beste Show, ich würde sagen, ich fasse da mal das Karat 2018 zusammen, in einem, mit all seinen Momenten. Und der geilste Wrestler, den ich je live gesehen habe, das wird sich im Mai ändern, weil ich dann einen AJ Styles live sehen werde. Aber Moment.
Sag jetzt nicht David Starr.
Hätte ich das eigentlich machen müssen, ne? Das wäre so witzig gewesen. Kurt Hawkins. Nein, auch keine Ahnung, also ich fand es halt geil, Seth Rollins und Finn Balor live gesehen zu haben. Das fand ich sehr cool. Also das ist jetzt nicht so vom Match, sondern einfach, wo ich sage, boah, geil, dass ich den mal live gesehen habe. Und das wäre bei mir auf jeden Fall Rollins und Balor.
Ja. David, du bist der mit der wenigsten Live-Erfahrung hier. Möchtest du trotzdem was dazu beitragen?
Also live ist wirklich vor Ort gemeint, nicht vom Fernseher, ne?
Ja.
Größter Moment war bei mir bei einer House-Show damals in Köln, wo Triple H rauskam. Bei der Entrance, ich habe noch nie so eine Gänsehaut in meinem Leben gehabt. Ich wusste noch nicht mal warum, weil ich nicht mal ein mega Fan von ihm war, aber das war einfach so, wow, ach du Scheiße. beste Match für mich war bei WXW bei der Tag Team Division. Tag Team League. Ich weiß nur leider nicht mehr, welche Teams es waren. Muss ich zugeben. Nee, liegt einfach daran, ich habe ein super schlechtes Namensgedächtnis. Das waren halt die beiden Texaner. Die halt
die Briscoes.
Nicht bei WWE sind, weil die halt auch gerne was rauchen.
Die Briscoes, ja.
Und ich weiß nicht mehr, gegen wen sie gekämpft hatten.
Was gegen Ringkampf?
Das kann gut sein. Weiß ich leider nicht mehr. Aber ich weiß nur, da habe ich nur gedacht, wow. Beste Show. Kann ich nichts zu sagen. Ich finde halt alle Shows live. Ja, das kannst du nicht vergleichen. Kann ich in der WWE vergleichen mit der WXW? Oder ja. Mit TNA habe ich auch mal live gesehen. Mache ich nicht. Geilste Wrestler, den ich je live gesehen habe, war halt Bret Hart in der Wrestling-Veranstaltung in der Turbinenhalle in Oberhausen, wo man halt mit ihm Autogramm oder Foto machen konnte und ich kreidebleich war wie eine Leiche und was man auf dem Foto gesehen hat. Und einfach nur diesen Typen, der so unfassbar nett war und auch nicht genervt war, dass man den vollgelabert hat, einfach so, ja, dass man den halt drücken konnte und so, weil das so Kindheitsheld und ich habe einfach nur danach, ich habe glaube ich gefühlt eine Stange kippen in 5 Minuten gequalmt und war nur am Zittern. Das war mega, auch wenn meine Frau lachen musste, weil ich halt aussah wie eine Leiche.
Tja, die Zigarette danach. Der Dr. WE fragt noch, würdet ihr euch über Ronda Rousey gegen Shayna Baszler freuen, vorausgesetzt, dass die beiden ein MMA-lastiges Match zeigen? Gut, dass Chris nicht hier ist. Ich weiß nicht, ich bin ja auch noch nicht 100% überzeugt von Shayna Baszler. Ich glaube aber, dass WWE irgendwann diesen Weg gehen wird und da vielleicht auch mal den beiden so ein bisschen Freiheiten lassen kann. Also es gibt ja, dieses Shoot-Style-Wrestling gibt's ja und warum sollen das nicht zwei Frauen machen, die das theoretisch auch können? Also ich finde, das kann man mal probieren. Ich weiß nicht, ob das bei der Mainstream-Crowd so gut ankommt, aber ich fände es mal interessant, weil ich diese Art, die jetzt zum Beispiel auch bei WXW Ambition irgendwie gezeigt wird, weil ich diese Art von Wrestling mag. Insofern sage ich einfach mal so, ja, mit einem Fragezeichen dahinter. Kai, wie ist das bei dir?
Also, wer jetzt dieser Satz da raus, also wer jetzt diese Nachfrage nicht mit dem MMA-Teil, würde ich sagen, auf keinen Fall bitte nicht. aber unter diesen Voraussetzungen, halt gerade wie bei so einer Art Ambition-Match bei der WXW, hätte ich da sogar echt Bock drauf, mir das mal anzuschauen. Also, weil gerade so dieses, also wir haben halt ganz viele Sachen, wo wir sagen so, oh, das muss auch mal ein Frauenmatch sein oder sowas, wo es keinen Sinn macht, wie zum Beispiel irgendwie ein Rumble oder so ein Kram. Aber wo du doch jetzt wirklich zwei hast, die diesen MMA-Background haben, warum nicht? Also das könnte ja prinzipiell, außer wenn die Fans sagen, oh, das wollen wir gar nicht sehen, nicht schief gehen. Von daher hätte ich da sogar Bock drauf, mir das anzuschauen.
David.
Ich möchte es nicht sehen. Ich bin auch der Meinung, das kann nur schief gehen, weil entweder machst du MMA richtig, dann ziehst du durch, Das wäre aber ein Eigentor für WWE, weil die Verletzungen sind einfach zu gravierend. Wenn beide in normalen Match aufeinander treffen würden, wäre es eh meiner Meinung nach schon MMA-lastig, weil das wäre einfach von der Ringgeschichte her so. Aber ich glaube, dass dann es wird wahrscheinlich dazu kommen, aber ich glaube, das wäre halt nicht gut für Shayna, weil ich glaube, da werden eher ihre Defizite aufgezeigt, beziehungsweise Wanda wirkt dann einfach ja gefestigter und einfach deutlich über ihr, wenn man ehrlich ist.
Ja, schauen wir mal. Ich glaube aber, dass es trotzdem irgendwann diese Auseinandersetzung zwischen den beiden geben wird in irgendeiner Form. Und dann werden wir sehen, wie man das aufdröseln wird. Aber ich finde, das kann mal ein netter Styles-Unterschied sein, einfach so von dem üblichen Wrestling, was man sonst sieht. Dann fragt Dr. WWE, gibt es noch einen Wrestler, der den Weg von The Rock gehen kann? Also als Schauspieler bekannter zu werden als Wrestler? Hat man so eine ähnliche Frage, hatten wir, glaube ich, schon mal. Und ich glaube, derzeit würde nur John Cena in diese Richtung gehen können. Der, glaube ich, auch ganz oft schon bei vielen so als ja, Schauspieler genannt wird. Also, ich weiß gar nicht, da fällt dir da jemand ein, der da einen ähnlichen Weg gehen könnte und in Hollywood quasi mehr Erfolg haben könnte?
Ja, John Cena wird es zumindest schon mal nicht schaffen. er ist nicht unbedingt der Mega-Draw, der halt jetzt die Kinos füllt wie sonst was, muss man ganz ehrlich sagen.
Ist auch nicht der Mega-Schauspieler.
Ja, er ist auch nicht der Mega-Schauspieler. Wobei, ja, ich finde aber jetzt in der Komödie, wo er jetzt gerade dabei ist, also er kann schon lustig sein, muss man ganz ehrlich sagen. Er wird aber nicht wie The Rock sein. Bei The Rock muss man einfach ja dazu anführen, dass der war eine Charisma-Bombe schlechthin. Und genau das hat ihn einfach auch beim Schauspielen ausgezeichnet. Er kann halt sowohl ernst als auch unterhaltsam. Er hat eine professionelle Mimik. Das haut hin. Ich hätte halt gesagt, okay, The Miz könnte einen ähnlichen Weg einschlagen, aber er ist zu alt dafür. Also da ist einfach der Zug abgefahren, dass er das macht. Und sonst sehe ich im Roster jetzt halt keinen, wo ich denke, boah, also das ist so vom Schauspielerischen her oder von der Mimik bei Promos so stark, dass der die Frage ist ja auch, wer dann bekannter als Wrestler? Und da sehe ich halt gerade keinen.
Ja, Kai, möchtest du da was zu sagen?
Nee, also ich sehe das eigentlich genauso wie David. Also wirklich 1:1. Aber ich muss auch nochmal wirklich unterstreichen, dass gewisse Comedy-Sachen mit John Cena schon verdammt witzig sind. Und also The Rock ist auch nicht so eine Bombe und also ich finde auch viele Filme von The Rock ehrlich gesagt nur Müll. Und die ziehen aber, ne? Weil es Popcorn-Kino ist für Leute, die sagen, ja, ey, ich baller jetzt Fast and the Furious.
Ja, eben. Also ja. Er füllt halt die Kinos. Das ist halt, es ist egal, ob ein Film gut oder schlecht ist, siehe Fast and Furious. Wenn die Kinos voll sind, ist der Erfolg da.
Das stimmt natürlich, klar.
Ja. Dr. WWE fragt ja noch eine direkte Frage an uns, und zwar, wie läuft ein Podcast ab? Zum Beispiel der hier. Vorbereitung, Aufnahme an sich, die Post-Production. Wow, Post-Production. Ja, wie läuft sowas ab? Soll ich das mal hier beantworten? Vorbereitung. Normalerweise besprechen wir erstmal Themen. Themen stelle ich dann, wir haben eine Facebook-Gruppe, da stelle ich die Themen online. Teil der Themen lege ich fest, und bei ein paar Sachen keine Ahnung, die sprechen wir halt vorher ab und sagen, hey, das wäre doch eine coole Idee, wollen wir nicht darüber sprechen. Dann melden sich die einzelnen Leute zu den Themen, dann teile ich Leute zu. Dann kommt der komplizierte Teil, wir versuchen Termine zu finden, wann wir so einen Podcast aufnehmen. Dann normalerweise funktioniert das mit ein bisschen Hin- und Her-Geschiebe. Das Aufnehmen funktioniert relativ einfach. Wir treffen uns über Skype, benutzen Skype als Kommunikationsmittel. Jeder nimmt aber noch separat quasi lokal über Audacity auf. Und anschließend schicken mir dann David und Kai zum Beispiel dann eben ihre Spuren rüber. Ich synchronisiere den Kram, schneide den Kram und stelle den Kram dann online. Das ist es dann eigentlich auch schon. Das hängt dann eben immer davon ab, wie oft man sich einander ins Wort gefallen ist, wie oft man sich versprochen hat, ob eventuell zwischendurch mal, keine Ahnung, laute Geräusche im Hintergrund gewesen sind und sowas. Davon hängt halt immer der Aufwand des Schneidens ab. Das kann mal 20 Minuten dauern, das kann auch mal 2 Stunden dauern. So. Je nachdem, wie gut die Podcast-Geschichte gelaufen ist. Wir hatten auch schon mal Geschichten gehabt, wo dann irgendwie die Internetleitung zusammengebrochen ist, wo dann hinterher nochmal zusammengestückelt werden musste. Das hängt halt immer davon ab. Aber ansonsten so, und Vorbereitung, Vorbereitung, ich mache immer vor jedem Podcast, versuche ich ein Handout zu machen, zu diesem Podcast leider nicht. Deswegen war er vielleicht auch ein bisschen chaotischer als sonst. Aber ich gebe ansonsten mal ein Handout rum, wo quasi die wichtigsten Punkte schon mal drauf sind, damit wir wissen, worüber wir sprechen wollen. Da sind auch die Fragen meistens drauf inzwischen. Aber das hängt auch immer vom Podcast zu Podcast ab. Aber so ist grundsätzlich der Ablauf. Und anschließend stelle ich den Kram halt dann eben online, rechne ein Video raus, stelle es bei YouTube online und so weiter und so fort. Das ist dann der natürliche Weg. Aber das ist so erstmal so der Ablauf, den wir da haben. Ja. Flachzange fragt via YouTube, was meint ihr, könnte es funktionieren, wenn die Öffentlich-Rechtlichen oder die Sat.1 ProSieben Group mit WXW oder GWF ein TV-Programm auf die Beine stellen und es ähnlich bewerben wie den Super Bowl? Ja, ist eine gute Frage. Also,
ein bisschen übertrieben vielleicht.
Ja, aber ich meine, die Frage ist ja eigentlich nur darauf herunterzubrechen, dass man sagt, glaubt ihr, dass es ein, wenn ein TV-Unternehmen sagt, wir bringen das Ding groß raus und vermarkten das groß, glaubt ihr, dass das funktionieren würde? Und ich sage ganz klar, nein, es würde nicht funktionieren.
Nee, sage ich auch. Weil du hast einfach
würde sich nicht rechnen.
Die WWE jetzt als großen Counterpart. Und,
Also ich glaube, du kannst da, glaube ich, so viel Geld reinstecken, wie du willst. Wenn du musst ja auch irgendwas haben, was du vorzeigen kannst. Und selbst wenn du die größte Produktion machst, ist das wahrscheinlich ein Komet, der einmal kurz aufglüht und vielleicht im besten Fall solide Einschaltquoten zieht und dann aber auch ganz schnell wieder verglüht.
Ja, du kannst du kannst es ja vor allen Dingen allein schon zusammenrechnen. Du müsstest es auf den größten Sender, den sie haben, abspielen, damit du halt überhaupt eine Chance hast, dass sich das halt irgendwie rechnet. Zeitgleich kannst du das halt nicht mit einem Super Bowl vergleichen, weil beim Super Bowl ist es halt
der Super Bowl, so, dass die Leute, ich drehe ein Porno.
Willkommen bei
Porno. Ich habe eine Idee für einen Namen.
Weißt du, Olaf lacht am dreckigsten von allen. Kann ich jetzt trotzdem weitermachen, Janne? Du kannst halt nicht vergleichen mit dem Super Bowl. Beim Super Bowl haben sie halt die Lizenzrechte. Und die Produktionskosten sind eigentlich sehr gering, weil die kriegen halt die Bilder fertig von der Regie beziehungsweise von US und sie übertragen es einfach nur und haben halt ihr kleines Studio. Und das war's. Und das Kommentieren drüber, das ist nicht aufwendig. Bei WXW müsstest du halt komplette Sets bauen, Live-Kameras beziehungsweise mehrere Kameras positionieren, Regiewagen und Co. Dazu müsste halt auch der Ring meiner Meinung nach größer sein, als er aktuell ist. Es müsste in der Halle gefüllt werden, was auch nicht so leicht ist. Und dann zusätzlich noch zu beachten, dass das deutsche Publikum eh eher ein Problem mit Wrestling hat oder eher Entertainment Sport als die Amis. Das würde sich einfach nicht rechnen.
Darf ich da auch gerade noch mal eingrätschen? Und das Ding ist doch auch, du hast ein komplett unbekanntes Produkt in irgendeiner Form. Also den Super Bowl kennt man ja. Vielleicht sogar einige den Super Blow. Aber du hast ja kein bekanntes Produkt, was du irgendwo da präsentieren kannst. Und WWE ist nun mal eine bekannte Marke und genauso wie der Super Bowl. Und du kannst ja nicht einfach sagen, so, jetzt schaut's euch an und hoffst darauf, dass die Leute halt eben zuschauen. Du musstest das halt eben mit einer massiven Marketingkampagne irgendwie anschieben. Und selbst dann ist die Chance noch total gering, weil einfach Wrestling in Deutschland viel zu klein ist. Dann sagen die Leute halt so, ja, guck mal hier, das sind ja die, jetzt wollen es die Deutschen so machen wie die Amerikaner, weil grundsätzlich ist das deutsche TV-Publikum ja auch eher so jemand, die erstmal was scheiße finden, glaube ich, wenn irgendwas Neues kommt. Und ich kann mir das nicht vorstellen, dass selbst mit einem Millionenbudget dahinter, dass man das so schnell anschieben könnte. Ich glaube, wenn überhaupt, dann musst du das ganz Stück für Stück machen, so wie es jetzt gerade eben passiert, und ganz behutsam versuchen, den Markt erstmal zu erschließen. Du kannst nicht einfach sagen, so, ich werfe einfach irgendwas hin und du hoffst, dass der Markt das aufnimmt, weil das wird nicht passieren. So, das ist so, keine Ahnung, wenn du jetzt, ich weiß gar nicht, irgendeine absurde Sportart einfach nimmst, die vielleicht irgendwo bekannt
Quidditch
ist, das wird auch nicht funktionieren. Ja.
Ja, du brauchst also halt auf jeden Fall ein Grundinteresse, was schon vorhanden sein muss beim Zuschauer. Und das ist halt nicht gegeben.
Ja, und am besten auch ein Aushängeschild, also jemand, den du halt quasi als Werbefigur vorne wegschieben kannst, den die Leute interessiert. Und da meine ich jetzt nicht Tim Wiese, wobei selbst der irgendwie ein bisschen funktioniert hat, ne? Aber so einfach mal so hoppla hopp, glaube ich nicht, dass das klappen könnte. Glaube ich nicht. Halte ich für absolut unmöglich. Der Tobi Nator wieder über Instagram fragt mit der 4 und der 0. Wirkt Adam Cole jetzt, wo er ein gestärktes Team hinter sich hat, den nächsten Schritt gehen? Und ich frage mal ganz behutsam, ist er das nicht schon?
Ja,
das
wollte ich auch gerade sagen.
North American Champion, so. Das ist doch der nächste Schritt. Also von daher sage ich mal so, ja. Und jetzt muss man halt mal sehen, wie man die Undisputed Era weiter präsentieren und positionieren wird. Hoffentlich gelingt das besser als vorher. Aber ansonsten, klar, Adam Cole wird bei NXT seinen Weg gehen, aber richtig spannend wird es dann eben, wenn er zu Raw oder zu SmackDown gedraftet wird, dann vielleicht irgendwann im nächsten Jahr.
Sehe ich auch so. Also, ich meine, Adam Cole muss jetzt ja nicht den Belt Collector machen, nicht den Austin Aries, weil ich sag mal, jetzt so gerade bei bei dem letzten Takeover, da wurde ja erstmal ein neues Plateau erreicht. Mit Strong is in Undisputed Era, Adam Cole holt den Titel, Undisputed Era ist Tag Team Champion mit der Freebird Rule und sowas. Also prinzipiell kann er sogar zwei Titel halten. Jetzt denke ich mal, das ist doch erstmal der nächste Schritt. Jetzt positionieren sich Undisputed Era als Tag Team Champions, Adam Cole als dieser North American Champion. Also für mich ist er jetzt nächste Stufe gegangen und kann da jetzt auch erstmal da verharren. Auch gerade, weil das Main Event erstmal voll ist, meiner Meinung nach.
Ja. David, Einwände?
Nein, also er hat den nächsten Schritt gemacht und ich denke mal, die werden ihn halt jetzt immer weiter, ja, was heißt positionieren, erstärken halt und dann im Jahresverlauf irgendwann in der zweiten Hälfte wird er dann wahrscheinlich um den großen Titel ins Geschehen eingreifen. Und dann halt geht's Richtung Shake-Up nächstes Jahr.
Ja, das denke ich auch. Der Tobi Nator fragt noch, was wird sich ändern, wenn Triple H bei WWE an der Macht ist? Ich glaube, das ist so eine Frage von David, oder? Was erwartest du da?
Sehr, 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 sehr viel. Also ich glaube, dass es sehr spürbar sein wird, wenn er da sein wird. Ich glaube, dass in vielen kleinen Punkten, aber ich glaube vor allen Dingen, das heißt jetzt nicht, dass er einknickt oder dass er jetzt irgendwie in Internetforen die ganze Zeit liest, aber ich glaube schon, dass Triple H mehr ein Gefühl dafür hat, was Fans heutzutage wollen und das auch akzeptiert bzw. bedient. Also das merkt man halt bei NXT meiner Meinung nach und bei WWE im Main Roster hast du halt manchmal das Gefühl, dass Vince denkt, er weiß, was die Fans noch wollen, aber halt da den Anschluss irgendwie teilweise verloren hat.
Ja, ich glaube auch, dass er da ein besseres Gespür für hat, in welche Richtung Wrestling in den letzten Jahren gegangen ist. Also ich glaube, das sieht man ja bei NXT, was ja so ein bisschen sein Ziehkind ist. Und da hat man ja schon den Eindruck, dass er da so ein bisschen progressiver in das Produkt eingreift, als er es noch bei WWE machen kann. Ich erwarte da vor allem, dass da wieder ein bisschen mehr Abwechslung in den Geschichten passiert und dass die Charaktere ein bisschen vielschichtiger werden, als es jetzt derzeit sind, weil das halte ich halt für das größte Problem, dass die viel zu viele Charaktere einfach zu lange stagnieren, beziehungsweise zu flach gehalten werden.
Ich glaube, es wird das Ende von diesen extrem schnellen Spontanentscheidungen sein, was man halt bei Vince ja oft hat.
Das ist möglich. Andererseits ist natürlich bei so einem Produkt wie Wrestling immer schwierig, Sachen mal nicht spontan zu ändern. Aber trotzdem, ja, wahrscheinlich ist das so. Kai, willst du da was zu beitragen?
CM Punk hat gesagt, Triple H ist ein Idiot. Ich höre nur auf CM Punk.
Das ist ein Nein?
Ach nein. Ach so. Ich bin mal gespannt. Also, ich finde, Triple H ist auch immer so ein zweischneidiges Schwert. Also, weil er halt bei NXT sehr viele geile Sachen macht, sich aber auf der anderen Seite auch zu einer gewissen Zeit in jede große Fehde gebuckt hat. Von daher, so wer weiß, vielleicht werden wir dann richtig cooles Booking sehen und in jedem Main Event ist dann Triple H bei WrestleMania. So, wir werden sehen.
Der 50-jährige Triple H nochmal mit dem 18. Title Run.
Der überholt dann, genau, der überholt dann erstmal den Rekord von John Cena und überholt dann jetzt
und
den, ja, ich glaube, John Cena wird es nochmal schaffen, irgendwann den Rekord zu brechen.
Wobei man sagen muss, Triple H sah bei WrestleMania besser aus als in den letzten 5-6 Jahren zusammen. Ich will es nur anmerken, ich fand das halt total beeindruckend, dass der da rauskam.
5-6 Jahre ui, nicht.
Doch. Also, weil er war vorher immer so ein bisschen, sagen wir, so ein bisschen aufgebläht und das erste, was halt meine Frau nur meinte, fing so, hat er trainiert? Meine Fresse, wie sieht der denn aus?
Hat er gestofft, was?
Ja. Wer weiß. Who knows, who knows. Der Philipp fragt via Facebook. Ich habe vor kurzem eine ältere WCW-Veranstaltung gesehen. Dort war der Weg zum Ring auf einem Podest und auf gleicher Höhe wie die Ringmatte. Also das ist quasi dieser, diese Rampe, die dann wirklich dann von der Entrance Stage bis hin zum Ring führt. Wie findet ihr sowas und gäbe es andere Dinge, die ihr heute gerne verändern würdet, um einen anderen beziehungsweise einen neuen Look zu bekommen? Vielleicht auch, um eine unterschiedliche Darstellung von Raw und SmackDown zu unterstreichen. Ja, frage ich mal. Also ich bei der WXW zum Beispiel haben wir ja häufig noch so eine Rampe, genau, wo dann die Wrestler zum Ring kommen. Ich muss sagen, ich tue mich da ein bisschen schwer mit. Ich finde, das ist immer so ein bisschen auf der einen Seite ist es natürlich gut, weil wenn du da Aktionen auf der Rampe zeigst zum Beispiel irgendwie bei einem Brawl, hast du natürlich die Möglichkeit, da dass alle was sehen. So. Andererseits ist es auch natürlich für die Aufbau-Crew zusätzlicher Aufwand, weil die Rampe muss ja auch erstmal irgendwie da hinkommen. Und es ist natürlich auch was, da kannst du halt dann eben, du brauchst mehr Platz einfach für dieses Ding natürlich auch, vermute ich jetzt einfach mal. Und du hast nicht diese extreme Fan-Nähe, gerade wenn du dann eben noch Absperrungen wie bei WWE hättest. David, du als alter Wrestling-Gucker der alten Generation, wie findest du so Entrance-Rampen und was würdest du vielleicht noch an der Darstellung ändern?
Ich finde die aktuelle Rampe bei WWE, finde ich, sehr gut gelöst. Weil, ganz ehrlich, bei WCW damals, das hatte halt mehrere Nachteile. Erstmal, wie du halt schon sagst, diese Fan-Nähe, die ist halt weg in dem Moment. Zusätzlich gab es aber auch nicht nur einmal, dass halt die Wrestler da echt abgerutscht sind oder ein Move daneben ging. Das ist nochmal ein Verletzungsrisiko, was halt unnötig ist. Zusätzlich ist halt noch so, ich finde es beeindruckender, wenn halt jemand zum Beispiel aus dem Ring rausspringt und die Leute sind halt tiefer. Ich brauche so eine Rampe nicht auf der gleichen Höhe wie die Ringmatte. Ich finde, das nimmt mir ein bisschen zu viel weg von der Nähe, als auch für die Wrestler ist es mir zu gefährlich. Was ich hingegen sehr viel besser fände, wenn man die Stages von Raw und SmackDown so wie früher sehr, sehr deutlich voneinander unterscheidet. Und das ist halt momentan nicht. Und das ist auch dasselbe wie halt bei den Pay-Per-Views und so weiter. Ich habe immer das Gefühl, ich sehe halt dieselbe Show, nur ein anderes Bild läuft hinten auf dem Bildschirm. Das stört mich massiv. Aber
willst du die SmackDown-Faust zurück?
Hey, das wollte ich sagen, als Antwort auf die Frage.
Ich fand die Faust, wo wir schon bei Super Blow waren, ich fand das echt nicht schlecht. Nein, ich möchte einfach irgendwas, das unterscheide. Ich möchte halt wirklich War sehen, dass irgendwas, früher war es halt, War war zum Beispiel sehr kantig, mit Metall und eckig. Und bei SmackDown war es halt sehr viele runde Formen und halt die Faust und aufgebrochen und Co. Ich möchte Unterschiede zwischen den Shows sehen, wenn ich einschalte, dass ich halt nicht nur anhand der Farbe, sondern anhand der Stage sehe, welche Show ich gerade angucke.
Kai?
Ich wollte die Faust zurück. Aber das habt ihr mir genommen, weil ihr Schweine seid.
Das tut mir leid. Oh. So, machen wir noch eine Frage und dann hier gleich noch die Schnellratrunde. Yes. Der Alexander fragt nämlich via Facebook, wie passieren die Einläufe oder Überraschungsangriffe im Dunkeln? Die Wrestler sehen ja auch nichts und die müssen ja noch durch die Fanränge schleichen. Tja, wie funktioniert das? Das
frage ich mich auch immer, sind die unter dem Ring? Rennen die einfach? Wie machen die das?
Ja, da gibt es doch auf YouTube einige Videos, die halt zum Beispiel auch zeigen, wie das zum Beispiel mit dem Taker gemacht wird. Das ist ja beispielsweise eine Werbeunterbrechung oder Co., kommt halt eine ganze Kuh raus von Leuten, die halt am Ring rumwurschten oder sonst was. Und einer von ihnen ist halt Taker, der halt, alle haben dann natürlich eine Kappe auf oder Hoodie oder sonst was. Und der dann halt unter den Ring unauffällig dann bleibt, während die anderen wieder zurückgehen. Es gibt aber auch die Variante, wo halt jemand wirklich die ganze Show unterm Ring ist.
Ja.
Also das sind die Versionen, die ich halt kenne. Wie gesagt, auf YouTube kann man das sogar sehr gut sehen.
Ja, es ist meistens so, dass die armen Wrestler müssen nicht plötzlich im Dunkeln durch den Zuschauerbereich rennen oder sonst irgendwas, sondern sie sitzen meistens unterm Ring in irgendeiner Form. Also je nachdem, also im Idealfall hast du natürlich dann irgendwie eine Halle, wo du quasi so eine versteckte Tür hast, irgendwie, wo du drunter durch kannst. Das gibt's ja auch häufiger mal, je nachdem, was Veranstaltungen in der Halle stattfinden. Aber ansonsten, was David gerade gesagt hat, also entweder es passiert halt so, dass da quasi jemand unauffällig unter den Ring geschmuggelt wird in irgendeiner Form oder dann eben, dass der wirklich dann eine ganze Zeit lang unterm Ring sitzt. Also ich habe da auch, glaube ich, Big Show hat mal so eine Geschichte erzählt, dass er mal für ein Eingreifen da auch über zwei Stunden irgendwie unter dem Ring hocken musste und bis dann endlich das Signal kam, so ungefähr. Ne? Also da muss keiner, also auch ein Bray Wyatt zum Beispiel, der taucht ja auch gerne mal aus dem Dunkeln heraus auf, aber der hockt dann halt auch unterm Ring.
Kennt ihr dieses witzige Video, wo dann Bray Wyatt so wegrennt, wo das Licht irgendwie zu früh angeht?
Ja, ja.
Das ist super.
Ja, genau so ist es dann halt, ne? Und da kann halt natürlich auch einiges bei schief gehen, aber so ist das. So, dann hat uns der absolut Flo noch einmal Entweder-Oder-Fragen geschickt. Ich weiß nicht, ob wir alle durchkriegen. Ich mache einfach mal.
Wir machen alle, das geht schnell.
Wir machen alle schnell.
Komm. Okay.
Ich liebe Flo.
Schöne Grüße an Flo.
Genau.
Er fragt, Vanille oder Schokolade, David?
Weder noch.
Kai?
Schoko.
Schoko. PC oder Konsole, David?
Konsole.
Konsole.
Kai? Konsole. Hund oder Katze, David?
Katze.
Hund.
Katze. Buh. Ricochet oder Osprey, David?
Ricochet.
Ricochet.
Osprey. Jacobi oder Taz, David?
Jacobi.
Taz.
Ich bin unentschieden. Das ist unfair. Das ist unfair. Also, nee. Ich bin unentschieden. Ich halte mich da raus. ECW oder WCW, David?
WCW.
ECW.
WCW. Sommer oder Winter, David?
Sommer. Sag den Namen nicht mehr. Ich mache das einfach direkt.
Sommer.
Sommer. Wein oder Bier?
Nix von beiden. Tinto.
Bitte was?
Tinto de Verano. Ich trinke weder Bier, noch trinke ich Wein pur. Es gibt aber ein spanisches, ich bin ja Halbspanier, Sommergetränk, das heißt Tinto de Verano. Das besteht aus einem Drittel Rotwein, zwei Drittel ist es eine sehr starke Zitronenlimonade und dazu noch Eis, das passt.
Wein. Kai.
Was?
Ja.
So viel Bier, wie du immer beim WXW
ja, trinkst. Ja, da gibt's auch nur Bier.
Sonst würde er die ganze Zeit eine Flasche Rotwein in der Hand haben.
Ich fände es aber auch mal schön, wenn du mit so einem, so ganz verschroben mit so einem Glas Rotwein da stehen würdest.
Soll ich mir einfach mal nächstes Mal so richtig schön, so einen richtig schönen Bianco holen? Also genau. So richtig dekadent. Dann mögen sie sich schlagen.
So, schöner Jahrgang. Waldig und erdig im Abgang, super.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, da kann, also ich, wahrscheinlich trinke ich mehr Bier als Wein, aber.
Sag doch einfach, Hauptsache es knallt, das wissen wir doch alle.
Ich sag einfach Bier. Reis oder Nudeln?
Reis.
Nudeln.
Reis. Steh- oder Sitzplatz?
Sitzplatz. Stehplatz.
Sitzplatz. Schach oder Football?
Ich finde das gerade mit Stehplatz und Sitzplatz lustig, weil wir sind halt kleiner und Kai kennt halt gar nicht das Problem, was man halt als kleiner Mensch bei Stehplatz hat. Football.
Schach.
Football. David oder David?
David. Beides super.
David Starr.
Ich mag alle Davids außer David Starr. Lucky Kid oder Bobby Guns?
Lucky Kid.
Bobby Guns.
Bobby Guns. Omega oder Naito?
Omega.
Omega.
Omega. Pentagon oder Phoenix?
Halte ich mich raus.
Pentagon.
Ja, Pentagon. Butter oder Margarine?
Richtig schön Butter.
Butter.
Weder noch.
Der Low-Carb Olaf.
Was bist du denn?
Ich esse keine Butter. So, ich mag keine Butter. So, nicht besonders gerne zumindest.
Guck mal, ganz, ganz so nach selten. 2 Jahren, da lernt man sich nochmal richtig kennen. Ja, ja.
Und da baut sich langsam so eine Antipathie auf.
Pepsi oder Cola?
Pepsi.
CM Punk, also Pepsi.
Weder noch. Ich mag auch keine Pepsi und ich mag auch keine Cola. Fisch oder Fleisch?
Fleisch.
Fleisch.
Fleisch. Vin Diesel oder Jason Statham?
Jason Statham.
Vin Diesel.
Jason Statham. Krokodil oder Hai?
Kroko.
Hai.
Hai. So, das war's dann auch. Dankeschön, Flo, für eine lange Liste. Gerne mehr davon. Also, vielleicht nicht ganz so viele. Ich glaube, das war jetzt auch so medium unterhaltsam für alle anderen, außer für uns.
Aber wir finden es sehr lustig.
Genau, wir finden es sehr lustig. Man muss auch mal was für sich selber machen. In diesem Sinne sind wir durch mit dem heutigen Podcast. Nächste Woche geht's dann weiter. Da sprechen wir über die aktuellen Veränderungen im Wrestling-Geschäft. Also sprich,
Sachen. Warte mal, ich habe noch eine gute Entweder-Oder-Frage.
Ja.
An euch beide.
Kai oder David?
Super Bowl oder Super Blow?
Super Blow, safe.
Super Blow. Ich will das nächste T-Shirt, Super Blow.
Vergesst Wusif Day. In Zukunft schenken alle Super Blow.
Genau das. Und nachdem du jetzt schon die Abmoderation hier reingegrätscht hast. Ja, super. Absolute Disziplin hier im Podcast. Nächste Woche geht's weiter dann mit den Veränderungen im Wrestling-Geschäft. Also Streaming von Streaming-Netzwerken bis hin zu All-In-Event von Cody Rhodes und den Young Bucks. Werden wir da ein bisschen drüber sprechen. Ansonsten, wenn ihr uns unterstützen wollt, geht natürlich gerne auf patreon.com/headlock.de. Da gibt's noch ganz, ganz viel mehr von uns. Und bewertet uns bei Facebook und bei iTunes. Das haben auch zuletzt einige gemacht. Da freuen wir uns sehr drüber. Lasst uns da ein paar nette Kommentare da. Da werden wir besser gesehen. Das ist dufte und das ist gut für uns und für euch, weil dann wächst unser Podcast und das wollen wir ja alle. Ansonsten sage ich, wie gehabt, danke David und danke lieber Kai.
Danke Olaf. Und
damit sind wir durch für heute mit dem Super Blow. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin, tschüss.
Ciao.
Ciao.
Headlock. Der Pro Wrestling Podcast.